Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unserer kleinen Marketing-Marketing-Show, dem Podcast über die lustige, bunte, weite Marketingwelt. Und wie immer begrüßen euch ganz herzlich eure beiden Moderatoren. Auf der einen Seite ist das der wunderbare, auch gerne mit Inbrunst vortragende, liebe Kollege und Freund Benjamin Lehmann.
Mit Inbrunst freue ich mich, Ihnen und euch meinen geschätzten Kollegen Markus Bartelt vorstellen zu dürfen.
Und wir haben wieder ein ganz volles Programm. Das haben wir richtig schön zusammen gemacht, pickepacke voll. Das Thema, das wir heute haben, ist nämlich Kuration, ja, kuratiertes Marketing, kuratiertes Shopping, kuratierter Content. Ein Thema, das tatsächlich schon seit längerem durch die Marketingwelt geistert, das aber gerade wieder so ein bisschen ein Revival hat. Oder wir sehen, dass gewisse Modelle tatsächlich ganz gut damit funktionieren. Und vielleicht ist das sogar auch ein Modell für die Zukunft. Ja, vielleicht sollte das, wird das wichtiger werden in den nächsten Jahren. Wenn wir sehen, dass die großen Ketten nach und nach das Zeitliche segnen, dann wäre das vielleicht Raum wieder für mehr kuratierte Angebote.
Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute.
Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was ist eigentlich Kuration? Und Ben, ist es denn schon Kuration, wenn ich jetzt in ein großes Bekleidungshaus gehe, wenn es wieder auf hat und zur Verkäuferin sage, ich hätte gern ein Oberhemd und dann läuft die los und sucht mir drei Oberhemden raus? Und ist das jetzt schon kuratiertes Shoppen eigentlich? Oder
ist das schon deine persönliche Kuratorin? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht auf dem Namensschild künftig nicht mehr Verkaufsberaterin oder Verkaufsberater, sondern Kurator. Eigentlich eine ganz schöne Idee. Und die Frage muss man so mit Jein beantworten. Was würdest du sagen?
Wir müssen vielleicht mal klären, was denn die Definition von Kuration ist oder wo der Begriff eigentlich herkommt. Denn man kannte ihn früher, bevor das jetzt in die Marketingwelt eingesickert ist, vor allen Dingen so aus der Museumswelt, ja, der Museumskurator, der eine Ausstellung zusammengestellt hat und zu einem gewissen Thema und natürlich den Überblick hatte über ganz, ganz viele verschiedene Kunstwerke, die da thematisch passen, aber die richtigen auswählt, um sie auch in einem Spannungsfeld dann zusammenzustellen, dementsprechend auch entscheidet, wo sie gehängt werden, wo sie aufgestellt werden, der also sich sorgt um das ganze Produkt letztendlich und das dann inhaltlich überblickt und zusammenstellt. Das ist eigentlich erstmal ganz klassisch der Beruf des Kurators, der Kuratorin.
Und auf den Bereich des Marketings, einmal diese Brücke schon gleich schlagen, medias res, mitten reingehen, ist es ja schon vorhandene Inhalte, sich zunutze zu machen, zu nutzen. Also einen Inhalt, den ich für relevant halte, für meine Zielgruppe, für mein Thema, für meine Kommunikationsziele, mir zu klauen. Und da sind wir schon in dem ersten Begriff. Ist das denn klauen? Das wird häufig nämlich als Content-Klau bezeichnet. Da müssen wir ja sehr aufpassen. Aber das Content-Curation ist eben kein Content-Klauen, sondern diesen Content, auch den eigenen Content, entsprechend zur Verfügung zu stellen, dass andere den für ihre Content-Strategie nutzen können und in ihre Kuration mit aufnehmen. Vielleicht machen wir es nochmal einen Schritt weiter, weil ich glaube, da ist das Bild ganz konkret da. Wenn wir nochmal auf dieses Shopping-Bild gucken, also vielleicht auf das Thema Curation Shopping oder Curated Shopping, die Verkäuferin, die dir die drei Hemden liebevoll rauslegt und sagt, Mensch, Herr Bartelt, schauen Sie mal, probieren Sie mal das Rosane, das ist für Ihren Teint viel besser. Das gibt es ja auch online, es gibt ein paar Anbieter und du hast eine ganz persönliche Erfahrung auch gemacht mit einem dieser Anbieter, die nämlich Curation Shopping anbieten. Erzähl doch mal, Markus.
Ja, es ist tatsächlich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückzugehen, nämlich zu der Verkäuferin. Bei der Verkäuferin habe ich ja immer auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht beraten werden, sondern ich gehe hier mal alleine durch und schaue mir das alles an. Und ich glaube nicht, dass die Verkäuferin eine Kuratorin ist in dem Maße, weil sie mich nicht kennt. ja, sondern sie sieht mich und sie muss sich ein sehr schnelles Bild machen von mir in Sekundenbruchteilen, je nachdem, wie ich gerade aussehe an dem Tag, um dann herauszufinden, was könnte mir wohl gefallen. Das heißt, sie ist tatsächlich eher eine Verkäuferin, hat vielleicht auch eine Vorgabe bekommen, dass sie die pinkfarbenen Hemden verkaufen muss. Deswegen wird sie mir ein pinkfarbenes Hemd anbieten, ob es zu mir steht oder passt, sei ganz dahingestellt. Also deswegen ist sie, glaube ich, keine Kuratorin. Und wir haben immer die Möglichkeit, eben auch unbegleitet einkaufen zu gehen. Und ich glaube, dass in diesem Spannungsfeld das Thema Kuration tatsächlich erst eine Chance gewonnen hat, denn die Überforderung der Fülle, die wir haben, und das ist ganz egal, wo wir hingehen, also ob ich jetzt in ein Bekleidungsgeschäft gehe oder ob ich in einen Supermarkt gehe oder ob ich in einen Getränkefachmarkt gehe oder wo Möbelhaus, ja, ich bin ja immer erschlagen und überfordert, weil ich habe immer viel zu viele Möglichkeiten. Und das Problem ist, wenn ich zu viele Möglichkeiten habe und ich mich erschlagen fühle, dann wähle ich gar nichts.
Ja, und das ist der genau Marmeladeneffekt, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja. So, und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass ich aus dem Laden rausgehe, weil ich sage, ich habe nichts gefunden, weil ich habe gar nicht erst richtig gesucht. So, und da kommt jetzt eben die Kuration ins Spiel. Ich glaube, dass beim Kuratieren, zumindest beim Curated Commerce oder Curated Shopping, das Kennen der Person eine ganz große Rolle spielt. Und jetzt komme ich auf den Ball, den du zu mir zugespielt hast, zurück. Es gibt ja durchaus solche, in vielen Bereichen diese Boxenversender. Im Modebereich ist das zum Beispiel Outfittery oder auch Modomoto, die ja genau dieses Prinzip haben. Das heißt, man geht auf die Website, man legt ein Profil an, man klickt an, was man mag, man kann sogar selbst Bilder uploaden von sich selber. Da sind sie mal ganz drauf. Also bei der Outfittery, ich bin diesen Prozess mal durchgegangen, ein Bild von mir in einer Ganzkörpergröße, dann ein Selfie von mir, was dann so klassischer Brustbereich ist und ein Bild von mir mit meinen Freunden, finde ich ganz spannend. Die kann man also uploaden und wenn man eben was gesehen hat, damit die sich versuchen können, das einzuschätzen. Alter, Größe, ja, wie ist die Körperfigur? Das heißt, sie müssen mich erst einmal kennenlernen. Und dann, und das ist ja der nächste wichtige Punkt, funktioniert das nicht über einen Algorithmus oder sollte nicht über einen Algorithmus funktionieren, weil diese Dinger sind ja, mein Gott, ihr kennt das ja alle, diese Amazon-Algorithmen. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Hat aber gar nichts mit mir zu tun. Also geht irgendwie nach hinten los. Ich bekomme äußerst selten da mal was vorgeschlagen, wo ich sage, hey, danke Amazon, das passt ja aber tatsächlich in meine Welt. Hier stecken Personen dahinter, die mich im Zweifelsfall auch anrufen. Das heißt, man kann dann also einen Telefontermin vereinbaren, wo dann meine persönliche Einkaufsberaterin mich anruft und mit mir drüber spricht, was ich gerne trage, wie Passformen sind, dass ich bei Sakkos in der Schulter bei mir immer kneifen, dass ich da also einen tiefen Schnitt brauche, blub und bla, was sie mich alles fragen sollte. Ich habe dann auch einen Termin vereinbart, habe dann auch mindestens 5 Erinnerungsmails bekommen für diesen Telefontermin. De facto hat dann niemand angerufen. Dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, schön, dass ihr mich erinnert habt. Es wäre noch schöner gewesen, wenn sich jemand gemeldet hätte. Und dann kam nicht etwa eine Entschuldigung, wir haben es nicht geschafft, ja, ein anderes Gespräch lief länger, Beraterin ist krank geworden, was weiß ich. Sondern es kam nur eine automatisierte Aufforderung, dass ich doch bitte einen neuen Termin für ein Telefongespräch machen sollte. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, ey, wenn schon in diesem Moment die persönliche Betreuung aufhört und ich nur so eine automatisierte Erinnerungsmail bekomme und wenn ich noch nicht mal eine Entschuldigung bekomme, dann ist der ganze Mist doch nicht so persönlich, wie ich es erwartet hätte. Und dann habe ich mich daraus wieder verabschiedet. Also ein winziger Fehler am Anfang führte zum Abbruch der Kundenbeziehung. Aber tatsächlich das Prinzip dahinter ist, dass wir über online, das geht natürlich gut, versuchen, die Leute so gut wie möglich kennenzulernen, was sie gerne hätten, was sie bisher getragen haben, um ihnen dann Dinge zuzuschicken in einer Box, in einer gewissen Regelmäßigkeit, wo die Möglichkeit natürlich besteht, dass da Dinge drin sind, die ich vielleicht im Laden gar nicht entdeckt hätte, die ich vielleicht im Laden auch gar nicht anprobiert hätte, weil ich dachte, ach, das steht mir ja nicht, die Farbe, was ich dann aber zu Hause durchaus anprobieren kann. Und die eben auch in sich stimmig sind, also zueinander passen. Ich bekomme ja ein komplettes Outfit und nicht nur einen Pulli und eine Hose zugeschickt. Also tatsächlich damit mich, der ich vielleicht eher ein Einkaufsmuffel bin, doch dazu bringen kann, etwas regelmäßiger Geld für Klamotten auszugeben. Und ich habe den Überraschungseffekt. Ja, den haben wir immer bei diesen Boxen. Auch wenn ich heute eine Foodbox bestelle, ja, mit irgendwelchen Biogemüsen von der LPG aus Brandenburg, dann weiß ich auch nicht, was da gerade in dieser Foodbox drin ist und lass mich da überraschen. Also ich glaube, das ist, sind so die zwei großen Punkte, die das Geheimnis von diesem kuratierten Shopping ausmachen.
Ja, und wenn wir auf die aktuelle Situation gucken, auf die Corona-Krise, dann ist da ein echter Boom auch passiert in der, sag ich mal, auch in der Diversifikation des Angebotes. Wir alle können im Moment eben nicht shoppen gehen. Es gibt eine Box, die ich in der Recherche gefunden habe, die ich auch wirklich nett finde. Jetzt habe ich keine Kinder, du hast eine kleine Tochter, Markus, aber auch das Thema Spielzeug, wo man auch wieder unterschiedliche Präferenzen, also und versucht, einen guten Mix herzustellen aus Unterhaltung, aus Information, aus Lerneffekten für das Kind, also auch Bildungselemente spielen da eine Rolle. Da ist eine ganze Menge in der Mache. Ich glaube, und wenn man sich das nochmal anguckt, dass das schon auch teuer ist, wenn wir einmal in diese Produktwelt einsteigen, in diese Abonnements. Das sind ja Abonnements. Wir sind auch so ein bisschen müde bei das Wort Abo. Da geht bei uns Deutschen zumindest ja die Klappe runter. Wobei man auch hier sagen muss, das behaupten die schon immer da draußen, dass der Deutsche ja gar nichts mehr abonniert. Aber das, glaube ich, machen wir schon länger als 10 Jahre. Das ist eine interessante Thematik. Du hast jetzt gesagt, das ist sehr personalintensiv, weil eben das persönliche, die persönliche Betreuung das ausmacht, die Auswahl. Man muss sich deine Fotos angucken. Man muss eine Idee haben, was steht dem Mann, was passt zu dem. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vielleicht noch ergänzt, dass man eben auch alles daran setzt. Also jeden freien Euro wird daran gesetzt, genau diese Human Resource dann mit Machine Learning auch zu ersetzen, dass das immer algorithmisch getriebener wird und dann eine Vorauswahl zumindest getroffen wird. Und dann der letzte Blick ist dann eben das Persönliche.
Also, muss es ja auch sein, weil sonst rechnet sich das Ganze nicht. Ja, also klar. Das heißt, du kannst die Sachen ja nicht wahnsinnig viel teurer machen als im Laden, weil ich habe ja den Vergleich. Gerade online ist es ja nur ein Klick entfernt. Also ich muss ja eine Bereitschaft haben, etwas mehr zu zahlen für diese Betreuung, für diese persönliche. Und wenn dann eben die wegfällt oder ich das Gefühl habe, dass sie nicht mehr da ist, dann könnte ich verloren gehen auf meiner Seite. Aber auf der anderen Seite, als Unternehmen ist das ein riesiger Kostenblock, wenn ich dann eben 20, 50 und mehr Leute beschäftigen muss, die 6 Kunden am Tag anrufen und sich Gedanken machen, was stelle ich denn für den zusammen? Ja, das ist das ist genau eine von den Achillesfersen in diesen kuratierten Shoppingsmodellen. Oder ich muss eben eine wirklich gute Struktur haben, dass ich das sehr zielgruppengerecht machen kann. Wir sehen, das funktioniert im Mode- und im Food-Bereich. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Kulturbox, die sind in Hamburg gestartet. Die bieten das jetzt auch für Berlin an. Was ich auch spannend finde, dass man dann eben da ein Buch und eine CD und eine DVD reingelegt bekommt. Denn das Spannende ist ja, wir wollen ja nicht nur in unserer Filterblase bleiben. Also ich möchte ja nicht immer die Bücher lesen und die Musik hören, die ich sowieso höre und lese, sondern ich möchte ja eigentlich auch gerne was Neues entdecken, wo ich sage, ach, guck an, das ist ja spannend, toll, hätte ich nie in die Hand genommen, aber jetzt hat es mich eben enorm bereichert. Und da ist dann die Frage, ob das wirklich eine künstliche Intelligenz leisten kann, weil das hat ja ein Stück weit auch mit Intuition zu tun. Und künstliche Intuition, davon sind wir, glaube ich, noch viel, viel weiter entfernt als von künstlicher Intelligenz dann letztendlich. Mhm.
Ja, also jetzt haben wir einmal geschaut auf das, was uns als, sag ich mal, Empfänger, als Konsumenten umtreibt. Diese unglaubliche Auswahl, die du gerade ja auch schon geschildert hast, vor dem Marmeladenregal in unserem Netflix-Account, wo wir gar nicht wissen, welche Serie, welchen Film gucke ich denn als nächstes. Dieses Thema und dieses Problem begegnet uns aber auch auf der Senderseite, nämlich derer, die Content erstellen müssen. Und wir sind in der Regel ja alle, da nehme ich uns nicht aus, auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Wir, oder ich muss für mich sprechen, versuche meinen Studierenden auch immer zu sagen, Mut zur Lücke, ja auch mal mutig einen Kanal weglassen. Und wenn ich auf Pinterest nichts zu sagen habe, visuell, dann lieber nicht aufmachen als Unternehmen oder auch als Absender. Aber anderes Thema. Wenn ich denn ganz viel zu bespielen habe, dann stelle ich oder stehe ich regelmäßig vor der Frage, was poste ich heute? Ich muss Content produzieren. Ich muss relevanten Content produzieren, Hilfe, auch das noch. Ich glaube, meine Zielgruppe schon ganz gut zu kennen. Und genau hier ist eben kuratierter Content eine echte Chance und kann auch richtig Spaß machen. Auch Stichwort Netzwerken, nämlich Inhalte zu teilen, sich gegenseitig für seine passende Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Ich habe schon selber erlebt, dass darüber auch der Netzwerkgedanke wirklich lebt, dass man einfach auch vorher mal jemanden anschreibt und fragt, du, das passt total gut aus dem Reisebereich zum Beispiel, das passt total gut, was du da geschrieben hast, das muss ich nicht nochmal schreiben. Also nach dem Motto, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Aber das ist gleichsam wertschätzend auf einer kollegialen Ebene, auf Augenhöhe, dass ich sage, du, ich würde deinen Blogpost gerne bei mir in den LinkedIn-Stream packen, in den Facebook-Stream packen, dich entsprechend vernetzen, hast du was dagegen? Und das ist so eine tolle Anbahnung auch einer Netzwerkbeziehung. Das sollte man auf jeden Fall mal probieren. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten und Chancen, die uns diese Kuration bietet.
Du hattest ja am Anfang gesagt, dass die Frage ist, ist das denn Klau, wenn ich fremde Inhalte nehme und sie dann bei mir weiternehme? Nein, es ist eigentlich kein Klau. Das ist genau das, was ein Kurator macht im Grunde genommen. Denn wenn wir jetzt vom Shopping mal wegkommen in diese Content-Geschichten hinein, wir müssen Content produzieren, das ist wahnsinnig schwer. Das weiß jeder, der sich in diesem Feld bewegt. Social Media, LinkedIn, am besten 3 Postings am Tag oder ähnliches, kriegen wir ja gar nicht hin. Ja, also das ist, kann man gar nicht so viel absondern, wie man da an Content produzieren müsste. Ich glaube, dass, wenn es darum geht, dass wir als Content Curator auftreten, wir unsere Expertise natürlich auch mitteilen wollen. Und auch damit in dem Dschungel von Informationen, weil es gibt ja viel zu viel Informationen. Es gibt ja auch, also ich weiß nicht, wie viele Newsletter du bei dir hast in deinem Postfach jeden Tag. Ich bekomme ganz, ganz viele. Und in jedem dritten ist vielleicht sogar etwas drin, wo ich sage, hey, das ist interessant. Aber im Grunde genommen ist ja mein Service dann, um es mal so zu bezeichnen, dass ich eben mich durch diesen Wust von Newslettern jeden Morgen durcharbeite, mir die 5 Sachen rauspicke, die ich interessant finde und wo ich sage, wie kann ich die jetzt aufarbeiten? Also wie kann ich sie in mein Lehrmaterial benutzen? Wie kann ich sie nutzen in meinem Beratungsgeschäft? Ja, also für die Kunden, mit denen man gerade zusammenarbeitet, sind da wichtige Aspekte dabei. Und wie kann ich sie nutzen, um eben in meinen Internetprofilen bei LinkedIn, bei Xing ja nicht mehr, aber bei Instagram, eben zu zeigen, ich kenne mich aus in meinem Metier.
Bei Xing ja nicht mehr, das ist auch.
Ja, ich geh da jetzt raus, das ist ja nichts mehr da. Das ist
ja, genau, es geht mir genauso.
Es ist aber nur noch diese Cold Calling-Akquise-Menschen, die da einen anschreiben. Aber also dieser Expertise-Status, den man dort hat und den man sich damit aufbaut, weil natürlich wird es gesehen, das ist dazu da. Und das hatten wir, wir sagten ja gerade noch mal kurz zurück zum Content Commerce, was jetzt online stattfindet, das gab es ja schon in der guten alten analogen Welt. Wir nannten das damals Concept Stores. Ja, das heißt, das waren Läden. Ich erinnere da unter anderem an das wunderbare Colette in Paris. Wer etwas älter ist, war vielleicht mal dort. Das war ein Laden, der war auch immer voll. Da gab es dann eben ein Team von Leuten, die sind auch durch die ganze Welt gereist und haben Dinge zusammengesammelt, die sie selber schön fanden und wo sie sagten, da ist die Qualität gut, die sind handwerklich gut gearbeitet. Und in diesem Laden gab es alles von Schuhen, Klamotten, Büchern, Schreibaccessoires und so weiter, Lebensmittel ausgewählte. Die waren aber kuratiert von diesem Team, dem man eine gewisse Expertise zugetraut hat. Und wie gesagt, der Laden war immer voll. Die Leute haben nur nichts gekauft, weil es zu teuer war. Tatsächlich mussten sie dann zumachen irgendwann, weil dann doch Amazon vielleicht etwas mächtiger ist. Oder hier in Berlin in der Udernstraße haben wir ein ganz kleines Geschäft, das heißt Bellwinkel. Ja, Bellwinkeln ist ja auch holländisch für Shoppen gehen, für Einkaufen. Und das machen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 2 Damen. Und die haben, ist ein ganz kleiner Laden mit für Lebensmittel, also für so ganz besondere Sachen. Da findet man dann besondere Leckereien und besondere Soßen und besonderen Alkohol und was weiß ich. Auch von denen ausgesucht und kuratiert. Und die machen alle 2 Monate, wechseln sie einmal komplett das Thema. Das heißt, das Thema kann mal eine Farbe sein wie rot, dann haben die dann nur rote Lebensmittel oder rot verpackte Lebensmittel drin. Oder das Thema kann ein Land sein, dann haben sie tatsächlich nur Lebensmittel aus diesen Ländern drin. Und bringen damit eine Abwechslung rein. Ich habe wieder diesen Überraschungs-Entdeckungsfaktor mit dabei. Und auch hier, das funktioniert nur, wenn ich den Leuten, die das machen, auch die Expertise zuschreibe. Ja, wenn ich denke, das macht irgendwie hin zum Kunst, die haben keine Ahnung, die, dann gehe ich da nicht hin. Wenn ich aber merke, das läuft gut, die setzen sich auseinander, die fahren viel rum, die haben Ahnung von dem, was sie mir da anbieten, dann fühle ich mich gut beraten, gut aufgehoben und gehe dahin. Und nichts anderes machen wir im Content-Bereich. Ja, also ich versuche mir meinen Expertenstatus aufzubauen, indem ich nicht nur eigenen Inhalt raushaue, sondern eben auch sage, seht her, ich habe wie ein Trüffelschwein für euch noch gute andere Sachen gefunden.
Ja, und das ist eben auch echter Service, auch am Kunden eben genau sich diese Arbeit zu machen, diese Vorauswahl, diese Kuration, um dem Kunden möglichst passend etwas anzubieten, ihm aber vor allem vor Enttäuschungen zu bewahren. Und wir hatten das ja ganz am Anfang, Markus hatte das gesagt, so viel Auswahl und wir alle haben auch schon Bücher gekauft und waren dann doch enttäuscht. Und dann gibt es die Fraktion, die sie dann zu Ende liest, weil das dazugehört, und die, die eben das Buch dann weglegen. Aber man hat dann eine gewisse Lebenszeit entsprechend darauf verwendet und ist dann enttäuscht. Und genau über so einen tollen Service, über eine Welt, die so pickepacke voll ist und so unübersichtlich ist, so jemanden haben wir heute auch, der so einen Service bietet. Uns Interessierten, wen haben wir heute nämlich als Marketeer, der bedient genau dieses Thema. Besser könnte es nicht passen heute.
Ja, das Marketeer, mit dem wir gleich starten werden, das ist David Streit. Und David Streit ist Gründer der Plattform Shelft. Shelft ist letztendlich nichts anderes als jemand, der uns aus diesem unendlichen Meer der Streaming-Angebote, der Mediatheken und der Streaming-Dienste tatsächlich hilft und durchführt und uns die Perlen entdecken lässt und uns nicht nur zeigt, wo die Perlen sind, sondern uns auch daran erinnert, wann die starten beziehungsweise wann sie wieder rausgehen, so dass wir damit jemanden haben, der für uns diese Inhalte auch individuell auf uns zugemünzt kuratiert. Auch das geht nur, indem sie uns kennt. Das ist gar keine Frage. Und im Übrigen, der Anfangsgedanke, den wir hatten, ist denn die Verkäuferin mit den drei Hemden schon eine Kuratorin? Nein, ist sie nicht. Aber du hast gerade Bücher erwähnt. Wenn du mal dich zurückerinnerst an die gute alte Zeit vor dem Internet, da hatten wir ja alle so unsere Lieblingsbuchhandlung gehabt. Und diese Lieblingsbuchhandlung, die kannte uns ja, weil wir regelmäßig da einkaufen waren. Und das waren ja auch immer die gleichen Verkäufer. Das heißt, ich hatte eine Buchhandlung, wenn die mich reinkommen sahen, dann wussten die schon, aha, der hat das und das und das gekauft, der interessiert sich da und dafür. Und dann kam eben die Empfehlung von dem Buchhändler, der sagte, Mensch, warte, gucken Sie mal hier, ja, tolles neues Buch, ich habe an Sie gedacht, als ich da was drüber gelesen habe, das müsste Ihnen doch gefallen. Ja, das ist tatsächlich dann eine Form von Kuration gewesen. Da aber diese Bindung weggefallen ist von uns zu unseren Händlern, ja, sondern wir eben jetzt den Supermarkt haben, den anonymen, den Buchmarkt, ja, die Riesenbuchhandlung oder eben auch den riesigen Bekleidungsanbieter, fehlt uns das. Und das ist die Lücke, wo dann tatsächlich eben die Kuration auch hineinspringen kann. Aber genug gesprochen von diesem Thema. Lass uns überleiten zu unserem Marketeer und mal horchen, was es über Shelft zu erzählen gibt, wie das Ganze gegründet wurde, was die alles planen und wie ihr Blick ist auf die Streaming-Dienste und die Streaming-Angebote.
Das Marketeer. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing-Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketeer.
So, Kuration ist das Thema heute und dementsprechend haben wir auch das Marketeer ausgewählt, der uns ein bisschen was über Kuration erzählen wird. Tatsächlich haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, dass wir heute Beratung brauchen. Wir brauchen jemanden, der etwas auswählt und der diese Inhalte für uns kuratiert. Und ich bin ja, wie regelmäßige Hörer wissen, ein sehr großer Serienfan und auch ansonsten großer Filmfan und habe natürlich alle möglichen Streamingportale und habe das auch mittlerweile schon fast aufgegeben, weil man kriegt natürlich ständig irgendetwas mitgeteilt, was es alles Neues gibt. Dauernd kommen gefühlt neue Serien an den Start und man kann gar nicht alles gucken, was man möchte. Auf der einen Seite, zum anderen weiß man auch nie ganz genau, lohnt sich das denn jetzt, wenn ich da einsteige? Also ist das wirklich gut gemacht? Sind das irgendwelche schnellen Billigproduktionen, wo man sich nach der dritten Folge schon ärgert, dass man seine Lebenszeit dafür verschwendet hat? Wo sind denn die Perlen? Und was mich bei den Streamingdiensten schon überfordert mich dann noch zusehends, wenn ich jetzt an die vielen Mediatheken denke. Das heißt also auch, ich habe ja immer mehr Mediatheken und irgendwelche Buttons bei mir auf dem Rechner, auf dem Smartphone, auf dem Fernseher, ARD, ZDF, Arte Mediathek, Tele 5 Mediathek, Join TV Now. Man weiß ja gar nicht, wo man anfängt und wo man aufhören soll. Ich bin also irgendwo verloren in diesem ganzen Streaming-Dschungel und Fernsehdschungel. Eine Fernsehzeitung hilft einem da auch nichts mehr weiter, weil wer guckt denn noch linear fern? Das heißt, wo ist da die Hilfe, die mir solche Inhalte vorsortiert und mir gute Empfehlungen aussprechen kann? Und diese Hilfe gibt es tatsächlich. Die gibt es auch schon seit einer geraumen Zeit. Und mit dem Kopf oder einem der Köpfe dieser Hilfe möchten wir gerne sprechen, denn wir haben den David Streit hier und David Streit ist Gründer von Shelft. Und Shelft ist genau das, nämlich jemand, der mir meine Inhalte kuratiert und mir diese auf den verschiedensten Plattformen auch zur Verfügung stellt. Herzlich willkommen und danke, dass du die Zeit für uns nimmst, David.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo ihr beiden. Hallo Markus, hallo Ben.
David, erzähl uns doch mal ganz kurz erstmal was über dich. Wie bist du denn dazu gekommen, diese Plattform zu gründen? Du hast ja auch ein Vorleben und noch ein Nebenleben so ein bisschen.
Ja, ich könnte genauso ausholen wie du, dass ich die gleiche Nutzererfahrung auf jeden Fall gesammelt habe mit der Überforderung durch Streaming. Aber schon 2011 festgestellt habe, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dass da ein Ungleichverhältnis entsteht, weil wir immer mehr digitale Inhalte auf Abruf haben und immer weniger davon uns physisch ins Regal stellen können, wo man quasi mit einem Blick seine ganze Auswahl sieht, wo man auch irgendwie Zusammenhänge sich selber sortiert hat, wo man sich auch selber mit präsentieren konnte. Und da ist so ein bisschen die Idee zu Shelft entstanden, dass man also ja den Medienkonsum anders denken muss. Und die Filmkuration und Serien, die wir gerade machen, die war so der erste Schritt aus meiner eigenen Leidenschaft heraus, da mal etwas für Klarheit zu sorgen. Aber genauso interessiert bin ich daran, wie sich digitale Inhalte, Musik, Bücher, ja, wie verhält sich denn die Kindle-Bibliothek zu den gekauften Büchern? Ist die weniger wert? Das würde ich mal widerlegen. Aber gleichzeitig kann ich eben nicht mehr damit angeben, was ich mir Tolles gelesen habe. Ja? Und da geht so viel verloren im digitalen Raum. Und da möchte ich gerne so mit Shelft hin die Wertschätzung für die Inhalte wieder zurückbringen.
Ging das denn gleich groß los? Also habt ihr gleich gesagt, wir laufen mal rum und sammeln die Gelder ein, damit wir dann so die klassische Startup-Geschichte hinlegen können? Oder war das eher so ein Liebhaberprojekt, wo man sagt, naja, ich mache das hier für meine Freunde und meinen Bekanntenkreis, dass ich mal so ein paar Tipps gebe? Das hat ja jeder so immer schon gehabt. Das gab es ja auch schon vor der Digitalisierung. Es gab immer den, die man fragen konnte, du, welches Buch soll ich lesen? Welchen Film muss ich im Kino sehen? Weil das waren so die Experten, ja, so, die einem da so ein bisschen schon vorgesortiert haben. War das gleich der große Plan zu sagen, wir wollen die Plattform für kuratierte Inhalte werden oder ging das erst so ein bisschen im Babyschüchen los?
Tatsächlich ging es groß los, ist dann hart gescheitert und wieder klein neu gestartet. Also ich habe dann 2014 eine Förderung bekommen für die Idee, eine digitale Hardware zu bauen. Also wirklich ein physisches Gerät, das analoge Regal ersetzen soll. Das war für mich so ein langgezogenes iPad an der Wand. Da hatte ich quasi die Vision, dass da drauf dann die digitalen Inhalte abgebildet werden. Und abends, wenn man nach Hause kommt, kriegt man eine Idee, eine Inspiration, womit man sich beschäftigen könnte. Und ne, wenn dann die Eltern zu Besuch kommen, dann kann man da wieder zeigen, dass es irgendwie, man beschäftigt sich mit Hochkultur. Und wenn die Freunde kommen, dann ist da halt eine andere Auswahl drauf. Und die Idee vom digitalen Regal, wie das damals hieß, die hat sich für mich nicht verwirklichen lassen. Also das ist unheimlich schwer, in die Hardware-Produktion zu kommen. Ich habe im Grunde ganz blauäugig gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal. Dann ist da ein Prototyp entstanden innerhalb dieser Förderung. Und am Ende aber vor allem die Erkenntnis, man muss mit den Inhalten anfangen und nicht mit der Hülle. Und dadurch, dass ich dann die Leidenschaft fürs Thema hatte, ist dann das entstanden, wie du es gerade beschrieben hast, ein Newsletter, der an eine Handvoll Freunde rausgeschickt wurde und in dem wir 5 Mediathekentipps ausgesprochen haben. Das war sozusagen der Versuch, die These zu überprüfen, ob das dann wirklich ob das dann wirklich einen Bedarf danach gibt, Inhalte eingeordnet zu bekommen. oder diese große digitale Welt. Und das ist dann auf viele tausend Abonnenten angewachsen, bevor wir überhaupt eine Webseite hatten. Also Newsletter First Startup, würde ich heute sagen. Hm. Und ja.
Mich würde nochmal genau diese Anfangsperspektive interessieren. Also wenn man am Flipchart stand oder auf dem weißen Blatt, was war die Perspektive? War es der Kunde? Also zu sagen, das, was Markus beschrieben hat, da nehme ich mich nicht raus. Man ist völlig verloren. Man zappt durch diesen unübersichtlichen Channel und man weiß gar nicht, welche Serien gibt es noch. Die Perspektive ist es also, uns als Kunden eben Übersicht zu geben? Oder ist es auch die Sicht auf den Künstler, auf die Künstlerinnen und Künstler zu sagen, Mann, da ganz hinten auf Seite 348, Zeile 7603, da ist so eine tolle Serie und keiner findet sie, keiner sieht sie.
Ich würde sagen, der Kunde, wobei ich war immer selbst mein größter Kunde, weil ich sozusagen den Bedarf selbst gespürt habe. Insofern habe ich da bei mir angefangen, habe dann geguckt, dass es auch anderen so geht, habe das überprüft und stelle jetzt nach und nach fest, dass da eben auch ganz viele Inhalteproduzentinnen betroffen sind, weil die es eben nicht mehr schaffen, sozusagen gesehen zu werden, ne? Weil es gibt diese Bühne nicht, die gleichberechtigt einfach nur qualitativ unterscheidet, sondern es ist alles irgendwie... Ja, Netflix hebt halt nur seine Originals auf die Bühne und in der ARD-Mediathek, da kämpfen jetzt quasi ganz viele Anstalten darum, auch mal gesehen zu werden und das klappt halt hinten und vorne nicht dann.
Wobei ihr aber den Kunden ja sehr stark einbindet. Also wenn man sich registriert auf der Website, dann hat man ja so einen internen Bereich. Da stellt ihr ja gerade ganz viele Fragen, was man gerne hätte, was man gerne möchte. Also ihr entwickelt ja eure Services auch weiter. Und ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, so ist ja dann auch unser Kontakt zustande gekommen, dass ihr ja nochmal dieses Mediathekenangebot auf Instagram neu mit aufgenommen habt, mit einem eigenen Kanal. Und da ich ja Shelft folge, ihr seid ja auf ganz vielen Kanälen, sprechen wir auch nochmal gleich drüber, habe ich dann natürlich sofort gesagt, folge ich, weil ich auch diese Tipps natürlich haben möchte, wo auch sehr gute Tipps dabei sind, abgesehen davon. Und dann habe ich eines Tages eine Voice-Botschaft von dir bekommen, wo du sagtest, Mensch, du bist einer der Ersten, der sich angemeldet hat. Ich würde mal ganz gerne wissen, wofür interessierst du dich? Wo ich ja gesagt habe, hey, das ist ja mal ein Service, dass ich als Kunde gefragt werde auf so einem direkten Kanal, auf so einem direkten Wege. Das heißt, das ist ja eine enorme Orientierung. Und wie gesagt, auf der Website geht das ja weiter, dass ich mich mit meinen Wünschen und Vorstellungen mit einbringen kann, zumindest mich gefragt fühle und damit vielleicht auch einen höheren Grad der Identifikation hergestellt wird. Also ist das wichtig für euch?
Ganz bewusst. Ja, ja. Also im Grunde machen wir alles, was die großen Anbieter verschlafen, warum auch immer. Also wir haben total den Nutzer im Zentrum und jeder, der das nicht macht, der ist eigentlich total Banane.
Ganz kurz, bevor wir jetzt da nochmal weiter reingehen, zusammengefasst, ja, weil ich bin mir sicher, nicht jeder kennt Shelft. Hinterher werden jetzt alle sich bitte sofort dort anmelden und den Kanälen folgen bei Instagram, weil es tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist und man tolle Tipps bekommt. Was ist jetzt, für den, der es noch nie gesehen oder gehört hat, was ist Shelft jetzt eigentlich? Was passiert auf dieser Plattform und was kann ich alles nutzen an Services?
Also Shelft ist eine Plattform für handverlesene Streaming-Tipps. Das ist ganz klein umfasst. Also wir empfehlen Filme, Serien und Dokumentationen aus den Mediatheken, aus den Streaming-Abos und machen das persönlich. Das heißt, hinter einer Empfehlung steht immer ein Mensch, der das Ding gesehen hat, der das auch einordnet. Und wir versuchen das dann eben für die Leute so aufzubereiten, dass sie am Ende ein Gefühl dafür haben, lohnt sich das für mich, lohnt sich das nicht. Und das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir auf den Layer der Inhalte nochmal so unsere Brille drauflegen. Dass wir sagen, warum ist das jetzt gerade wertvoll, warum ist es jetzt interessant, für was für eine Situation empfiehlt sich ein Inhalt? Ist das jetzt etwas, wenn man irgendwie weiß nicht, einen Hänger hat, wenn man alleine ist, wenn man zusammen mit Freund und Freundin auf der Couch sitzt? Und das ist, glaube ich, so etwas, wo wir den Inhalten noch unsere eigene Perspektive hinzufügen. Und ansonsten ist Shelft Stand heute ein kostenloses Angebot, für das man sich registrieren kann. Man gibt an, ob man nur kostenlose Inhalte sehen möchte, ob man auch hier und da ein Abo hat. Und das sind dann quasi Filter, die auf unsere Empfehlungen draufgelegt werden. Dann können wir noch sagen, also die Nutzer noch sagen, welche Genres sie besonders gerne schauen, Independent-Filme oder Kunst- und Kulturdokumentationen. Und so quasi filtert sich das Internet nach und nach in dein Regal zusammen. Und das ist so das Kernangebot. Darüber hinaus haben wir jede Menge Newsletter, wo wir so ein Best-of-Angebot quasi einmal pro Woche rausschicken, dass man da nichts verpasst. Dann haben wir noch eine Kalenderintegration. Das ist etwas, was es nirgendwo anders gibt, dass du dir also im Kalender die Termine von Neustarts hinzufügen kannst. Sie stehen dann quasi neben deinen anderen Verpflichtungen, siehst du noch, was heute bei Netflix neu anläuft und kannst dich womöglich auf den Abend freuen.
Diese Kalenderfunktion, Ben, ganz kurz, diese Kalenderfunktion ist extrem spannend. Die habe ich natürlich auch integriert und habe jetzt bei mir immer abends so eine ganz bunte Leiste, weil ich natürlich ganz vielen Dingen folge. Das ist nicht nur das, was neu anläuft. Was auch ganz wichtig ist, ich kriege auch den Hinweis, wann etwas ausläuft. Also, dass das nur noch 2 oder 3 Tage in der Mediathek ist und dass ich es mir entweder schnell angucken muss oder noch schnell irgendwie sichern muss, damit mir das nicht verloren geht. Also eine super Erinnerungsfunktion, die mit dabei ist. Du sagtest gerade, Stand heute ist es kostenlos. Ihr habt ein Spendenmodell aufgesetzt. Hat das funktioniert, das Spendenmodell? Also es ist ja mal so dieser Aufruf gewesen, wenn euch das gefällt und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr hier etwas spenden, Einzelspende oder Dauerspende. Hat das sich gerechnet? Hat das funktioniert?
Wir haben immer gesagt, wir wollen mit dem freiwilligen Support unsere Technikkosten decken. Das hat wunderbar funktioniert. Also das Projekt ruft natürlich Kosten hervor, Server und Tools, die wir dafür nutzen, also für Newsletter-Versand und so weiter. Das haben wir relativ schnell hinbekommen, aber es ist ein langer Weg zum Erfolg, wenn man über freiwillige Spenden geht. Und da kommen jetzt ein paar 100 € im Monat zusammen, was auch total schön ist. Und wir sind da für jeden Euro dankbar. Aber es hat nicht dazu geführt, dass wir die Zeit, die wir fürs Projekt aufwenden, steigern konnten. Und da möchte ich gerne in der Zukunft hin. Also ganz einfach gesprochen, das Geschäftsmodell von Shelft steckt bisher nicht im Produkt, ne? Das Produkt ist getrieben von Leidenschaft, von dem, wo wir denken, dass es wird gebraucht. Aber als Firma verdienen wir Geld durch Redaktionsarbeit. Wir als Streaming-Experten stellen unser Wissen quasi anderen Publishern wie Zeit Online, T-Online, Musikexpress, W&V. Wir stellen den Listen zusammen, wir besprechen Neustarts und das ist quasi ein Redaktionsgeschäft, was wir da aufgebaut haben und sind sozusagen als Firma komplett unabhängig. Übrigens auch ohne irgendwelches Venture Capital. Also das ist 100% gebootstrapped, wie man so schön sagt, aus eigener Kraft aufgebaut. Und das Problem, was ich eben sehe, ist, wenn unsere Zeit immer durch andere Kunden gebunden ist, dann können wir da auch nie ins eigene Produkt wirklich reingehen. Und dann war quasi die Entscheidung da, eine Monetarisierung von Shelft selber mal zu durchdenken. Und da war dann die Erkenntnis, das versuchen wir einfach mal. Denn ganz viele Leute lieben das, was wir machen. Und wir denken, dass wir da schon so einen sogenannten Product-Market-Fit hergestellt haben. Einfach, glaube ich, weil das Produkt an sich schon so ausgereift ist, hängen wir da jetzt mal ein Preisschild dran und sehen, was passiert.
Ich würde gerne nochmal fragen, das waren jetzt die technischen Komponenten, das war einmal dein Ausflug auch, bevor wir über den Kalender gesprochen haben und nochmal diese Funktion. Mich würde es nochmal interessieren, eben anders als der klassische Algorithmus, der mich bedient, meine Auswahl, was hast du schon gesehen und für was interessierst du dich? Menschelt es bei euch ja eben auch. Das hattest du ja gerade kurz erwähnt. Und das würde mich nochmal interessieren. Was also ganz, ganz provokativ gefragt, was befähigt euch denn dazu, mir diese Empfehlungen auszusprechen? Und wie funktioniert das? Also,
Also wir bezeichnen uns selber als Streamiasten, also quasi das Pendant zum Cineasten. Einfach weil wir uns unheimlich viel beschäftigen, weil wir die Sachen auch gerne gucken und weil wir total offen an die Sachen rangehen. Und dann gibt es tatsächlich so Leidenschaften, die sich hier und da ausbilden, dass einer gerne Sci-Fi guckt und eine andere ist dann eben Doku-Freak. Und da tun wir uns als Team auf jeden Fall, da ergänzen wir uns wunderbar. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich nie eine Plattform werden wollte, die nur einen elitären Geschmack abbildet, sondern ich bin auch schon sehr daran interessiert, dem Mainstream gerecht zu werden, weil ich denke, da gibt es ganz viele Geschmäcker draußen, die sich einfach nur gut unterhalten wollen, aber auch die müssen ja nicht nur Schrott gucken. Also da gibt es dann irgendwie noch den Begriff des Guilty Pleasures, wo ich eigentlich mehr und mehr von wegkommen möchte, weil eigentlich sollte sich niemand dafür schämen, was er sich anguckt. Und so ein Gefühl möchte ich mit Shelf vermitteln. Unser Claim ist auch seit letztem Jahr, du musst nicht alles schauen. Und man könnte noch in Klammern setzen, wir machen das für dich, damit du das nicht alles schauen musst. Also das ist so unser Anspruch, dass wir quasi vorsortieren, den Filter ansetzen und ist im Grunde wie eine persönliche Fernsehzeitschrift, die wir produzieren für dich. Und du musst davon auch nicht alles gucken und dir muss davon auch nicht alles gefallen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du danach eine bessere Zeit hattest und vor allem nicht in irgendeiner Filterblase hängen bleibst. Das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen. Denn wir als Redaktion, wir decken dafür quasi dieses ganze Feld ab.
Also ich finde es eben, das, was du gerade gesagt hast, einmal so das Thema Shaming. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich hänge immer extrem hinterher, weil ich viel gucke und auch sehr divers, so wie der Musikgeschmack einfach sehr divers ist bei mir. Aber was hast du noch nicht gesehen? Also mit Vorwurf in der Stimme, dann irgendwo in der Runde, was, das hast du noch nicht gesehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich finde aber gleichsam spannend, eben auch aufmerksam zu machen und neugierig zu machen. Ich vergleiche das, ich hatte jahrelang ein Theaterabend, ja, und eben, wo du auch immer Stücke hattest, die dir angeboten wurden in so einem Theaterclub, da wärst du nie reingegangen. Also weil du es einfach von der Beschreibung her, du kennst den Schauspieler nicht und das Thema, das muss ich aber mögen, bist du aber trotzdem reingegangen, hast es ja bezahlt, das Abo, da sind wir brav und deutsch, das Abo wird abgeguckt und sind da ja auch ganz tolle Impulse bei rausgekommen. Also das ist ja eben auch genau das, nicht in der eigenen Soße da köcheln, sondern auch neugierig sein und auf solche Dinge gestoßen zu werden. Ja.
Sehr schön, wenn ihr mal einen Rosamunder Pilcher-Experten braucht, ja, das ist dann das, was Ben sehr gut kann. Dafür hast du, glaube ich, Breaking Bad oder sowas ist der letzte Stand, wo du aktuell bist, oder?
Ja, wobei das Rosamunde Pilcher tatsächlich aus beruflichem Kontext, weil ja für den Tourismus arbeitend in Cornwall.
Aber da sieht man wieder, wie schön das ist und dass jeder Inhalt seinen Kontext braucht, ne?
Total, ja.
Habt ihr denn so Insights in eure Newsletter-Abonnenten, also welche Altersgruppen ihr ansprecht? Ist das halbwegs balanciert gestreut oder gibt es Schwerpunkte, dass es eher, ja, was ich jetzt vielleicht vermuten würde, eher so bis 35 vielleicht geht? Ja, also ich bin dann wahrscheinlich mit meinen bald 55 eher der Ausreißer als Nutzer von Shelf. Gibt es da so?
Gar nicht mehr. Also wir haben die Insights natürlich. Also wir sind gestartet, habe ich ja erzählt, im Freundeskreis. Das heißt, das waren dann alles so 25-Jährige und jetzt sind wir ja auch schon ein paar Jährchen älter wieder. Aber die Nutzerschaft von Shelf, da bin ich so unheimlich stolz drauf. Die ist so divers und die ist wirklich jetzt komplett gleichmäßig über alle Demografien verstreut. Das Einzige, wo wir noch einen Schwerpunkt sehen, ist der urbane Raum, ja, dass wir in Großstädten noch mehr Anklang finden aktuell. Und da arbeite ich auf jeden Fall auch gerade gegen, weil ich bin ja auch von der Großstadt aufs Land gezogen und muss dann auch sagen, es passiert nicht nur alles sozusagen in den Metropolen, sondern auf der Fläche ist auch ganz viel, was abgeht. Und als weit verstreutes Team sind wir überall in Deutschland aktiv und wollen auch nicht nur in den Städten sozusagen gesehen werden. Also da ist, glaube ich, eine versteckte Mehrheit immer noch. Aber ansonsten, Shelf ist so, würde ich sagen, zu 80% mit Nutzern zwischen 20 und 60 oder wenn nicht sogar noch mehr, sind es 90%. Also es ist total schön ausdifferenziert inzwischen.
Hat euch die Corona-Krise geholfen, dass da Leute mehr zu Hause waren, mehr gestreamt haben, mehr vorm Fernseher saßen, dann eben auch sagten, ich nehme das Angebot von Shelf gerne an, um eben durch diesen Wust hindurchzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Corona-Krise ist ja ein Beschleuniger und hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der Shift zum On-Demand-Streaming, wann ich gerade Lust habe, auf jeden Fall noch viel stärker stattfindet. Und Shelf ist insofern ein Profiteur leider von dieser Situation. Oder nicht leider, sondern wir tun ja auch viel dafür, dass wir gesehen werden. Und im Grunde hat sich aber dieser Peak in der Nutzung der Plattform überall gezeigt. Also jeder einzelne Dienst bindet mehr und mehr Minuten der Aufmerksamkeit an sich. Und das ist aber ein Prozess, den ich gar nicht so begrüßenswert finde, denn Netflix selber zum Beispiel sagt ja von sich, oder Reed Hastings hat das mal in einem Earnings Call mit den Investoren gesagt, dass Schlaf der größte Konkurrent sei. Und das finde ich unheimlich, ja, ungesund. Ja, einfach, da muss ich nicht mitmachen bei diesem Wettrennen, immer noch mehr zu binge-watchen und so. Insofern achte ich jetzt gar nicht so sehr darauf, wie viel jemand irgendwie guckt, sondern einfach, wie wertvoll war das am Ende. Und da sehe ich bei unseren Nutzern, dass die unheimlich interessiert sind, unheimlich neugierig. Das ist so, dass 3/4 der Menschen sich weiter mit Inhalten beschäftigen, die sie gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das zum Beispiel bestätigen könnt, aber dass ihr während und nach dem Streaming euch weiter mit dem Thema beschäftigt, mehr wissen wollt. Wie war es wirklich? Wie ging es danach weiter? Das sind so Phänomene, die ich unheimlich spannend finde an den ganzen Streaming-Kontext.
Das passiert ohne Frage. Also wenn ich so gucke, was ich habe das Damen-Gambit mit großem Interesse gesehen und habe mich jetzt weniger für Schach interessiert. Das ist auf dem gleichen Level geblieben. Man sieht aber, dass Schachspiele stärker nachgefragt worden sind. Ja. Aber ich habe mich dann zum Beispiel dafür interessiert, dass ich festgestellt habe, dass ganz, ganz viele Szenen ja in Berlin gefilmt worden sind und wo überall und was sie da alles verändert haben. Also da bin ich dann übers Netz ein bisschen tiefer eingestiegen, weil ich das extrem spannend fand, wie vielfältig diese Stadt sein kann und auch die Locations in dieser Stadt sein können. Hat mich natürlich mit einem gewissen Stolz als Berliner erfüllt. Nein, aber das war
Patriotismus.
Ja, genau, das war zum Beispiel sehr spannend.
Weil keine einzige Szene hat ja in Berlin gespielt, ne? Das muss man ja dazu sagen. Das heißt, wir haben da Szenen gedreht, die in Barcelona oder in Moskau und wo überall spielen sollten. Und das war ja das Schöne der Stadt.
Ja. Also selbst das Kinderheim war ja außerhalb von Berlin in Brandenburg, wo sie das gedreht haben. Also nur tatsächlich diese Kansas-Autostraßen Aufnahmen, die haben sie dann tatsächlich vor Ort gedreht. Aber alles andere war hier im Umfeld, was ja auch gut für die Filmstadt ist. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass man mehr wissen möchte oder dass, wenn ich eine gute Serie gesehen habe, oftmals der nächste Griff dann beim Smartphone ist, ist denn schon die zweite Staffel geplant oder ist denn schon eine Fortsetzung geplant, um zu wissen, geht es denn weiter oder wann geht es vielleicht weiter? Und also man gräbt schon tiefer. Es macht die Zeit, die man verbringt, damit möchte man dann auch irgendwie sinnvoll mitverbracht haben. Ja, also es ist nicht
aber das ist genau die Wertschätzung für die Inhalte, die ich meine, die wir empfinden alle, weil wir das lieben, aber es wird einem noch so schwer gemacht, da tiefer einzutauchen. Ich frage mich, wieso die Streamingdienste nicht wie auf der DVD Bonusmaterial zur Verfügung stellen oder einen mit hinter die Kulissen nehmen. Und da ist so viel Potenzial, was noch unerschöpft ist.
Netflix macht das witzigerweise jetzt gerade. Sie haben jetzt so ein Making-of vom Damen-Gambit, vom Queens-Gambit gebracht. Ich habe ja bei der ZDF-Mediathek mir gerade jetzt Slowburn, gerade ist gut angesehen, da gibt es auch ein kleines Making-of. Also diese Inhalte, die früher auf der DVD waren, ab und zu tauchen sie jetzt zumindest schon auf. Ja, das ist ganz spannend. Mal eine ganz andere Frage. Man hat ja ganz, ganz viele Streamingdienste, für die man ja Geld bezahlt. Ja, also Mediatheken sind ja meistens kostenfrei. Aber wenn ich mir angucke, das Netflix-Abo und das Prime-Video-Abo und dann vielleicht noch ein Sky-Abo und dann noch Disney Plus und dann kommen ja noch viel, viel mehr auf uns zu. Wo ist denn da eigentlich die Schmerzgrenze? Also wie viele Abos kann man denn überhaupt sich leisten? Und wie stressig ist das eigentlich? Also tatsächlich eine meiner, die zweitliebste App Nachschelft, ist, wer streamt es? Ja, das ist für mich immer ganz wichtig. Wenn ich irgendetwas sehen möchte, gebe ich erstmal ein, wer streamt das denn gerade, um zu gucken, auf welcher der vielen Plattformen kann ich das denn finden? Also so ein Selektionsfilter im Grunde genommen. Wenn ich jetzt höre, dass, wie gesagt, HBO will kommen und Warner will kommen und die wollen kommen und wer soll das alles bezahlen? Also wo soll das denn eines Tages enden?
Ja, das ist absolut relevant. Ich glaube, diese sogenannte Subscription Fatigue oder Fatigue, die ist real, dass man also wirklich ein Abo-Verdruss spürt. Und wir erheben so die Zahlen, dass die Leute schon aktuell 20 bis 30 Euro im Monat nur für Streaming ausgeben. Und wie schnell ist es auch erreicht? Ja, man hat für 17 Euro oder so den Rundfunk, dann ein Netflix-Abo für 12 Euro und dann bist du ja im Grunde schon in diesen Sphären. Also da im Grunde heißt es so, dass sich die Leute langfristig ein Vollangebot und hin und wieder ein Nischenangebot leisten werden. Das heißt, es gibt Streaming-Anbieter, die wollen sozusagen den vollen Interessengeschmack abbilden, die wollen für alle was haben. Und dann gibt es Nischenanbieter, die für ein ganz gezieltes Interesse ein Abo bereitstellen. Ich sage auch, oder wir bei Shelf sagen mehr und mehr, es lohnt sich nicht, mehrere Streaming-Dienste gleichzeitig zu abonnieren, denn man kann ja nicht gleichzeitig mehrere Inhalte gucken. Also wäre es ja eigentlich smart zu sagen, ein Abo zur Zeit, dann wieder sozusagen die Watchlist abarbeiten und dann zum nächsten weiter wechseln. Das wird einem ja auch schön leicht gemacht. Und vielleicht fällt uns bei Shelf da auch dann mal noch was ein, dass wir dabei helfen herauszufinden, was ist jetzt gerade der interessante, richtige Streamingdienst und welcher ist es morgen.
Aber unter Umständen hilft hier auch, also dass ich, wenn ich jetzt keine Haushaltsrechnung aufmache und ich denke, Mensch, das unterhält mich gut, wir haben gerade die Mehrwerte besprochen, was mir das auch geben kann, inhaltlich so eine Serie, dass eben auch ich dann vielleicht einmal weniger ins Kino gehe oder weniger ins Theater gehe, dass diese Aufrechnung im Moment vielleicht auch stattfindet. Habt ihr solche Rückmeldungen, dass man da jetzt gerade in dieser Phase ja unbedarf ist? Naja, dann kostet mich das eben 50 Euro im Monat. Das
im Grunde haben wir so eine Aufrechnung nicht. Aber es ist natürlich so, du hast total recht, neben Streaming gibt es noch einen Haufen andere Unterhaltungsmaterial. Also wenn wir allein noch das Musik dazu nehmen, wieder 10 Euro weg. Der Kinobesuch ist mit 15 Euro pro Person auch schon sportlich berechnet. Also da gibt es unheimlich viel Angebot und es wird es auch weiterhin geben. Und jeder muss da für sich natürlich so den perfekten Mix finden. Ich denke nur, mehr und mehr, es lohnt sich nicht, mehrere Abos gleichzeitig zu unterhalten. Einfach, da kann man auf jeden Fall sparen. Und wenn man dann noch sich das mit Freunden teilt, also das ist einfach eine schöne Perspektive, dass man sozusagen so viel Auswahl hat. Aber ich glaube gleichzeitig auch, da wird sich der Markt noch ganz stark konsolidieren. Denn zu Anfang von Netflix-Seiten, da haben sie ja noch ganz viel Fremdlizenzen einkaufen können und sozusagen ganz viele Kinofilme und so gehabt. Das passiert ja weniger und weniger. Aber wenn die ganzen Verleihe wie Warner und Universal und wenn Sony und Disney und so, wenn die feststellen, dass sie mehr Geld verdienen würden, wenn sie weiter Lizenzen verkaufen, dann wird das sozusagen auch wieder einen rückläufigen Trend geben, ne? Dass die Inhalte wieder breit gestreut werden. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, wie wir das jetzt gerade bei Wonder Woman 1984 sehen. Sky hat, glaube ich, gestern verkündet, dass sie die über das Sky Ticket ausstrahlen werden, relativ früh. Das ist natürlich dann auch Corona geschuldet. James Bond weigert sich noch, die verschieben das einfach immer weiter nach hinten. Ich glaube, sie müssen jetzt Szenen nachdrehen, weil die Handys, die er in dem Film benutzt, veraltet sind. Und das ist ja auch alles...
was man vor dem Währungswechsel vielleicht nochmal.
ich hatte neulich mit meinen Studenten eine spannende Diskussion. Da haben wir uns nämlich über Streamingdienste unterhalten und haben uns über Disney Plus unterhalten. Und da war auch die große Frage, wozu braucht man eigentlich ein Disney Plus-Abo? Weil das so nach der großen Ankündigung im letzten Jahr auch die große Enttäuschung war, weil es eben wenig eigene Inhalte gab oder wo es wenig weiterging. Und der allgemeine Tenor war, also wenn es den Mandalorian nicht geben würde, hätte es sich gar nicht gelohnt. Und die meisten sagen, sie haben Disney Plus aus Nostalgiegründen, weil dort die schönen alten Zeichentrickfilme laufen, die man als Kind gesehen hat und die man jetzt entweder seinen Kindern zeigen möchte oder wiedersehen möchte. Und teilweise hat man sie noch als DVD-Sammlung zu Hause. Aber das war so der Grund, so ein Nostalgieeffekt. Ich glaube auch, dass Disney, dass der erste Streamingdienst ist, der am meisten wieder rausgekickt wird, wenn sie nicht auf die Idee kommt, tatsächlich eigene Inhalte, bessere Inhalte zu bringen. Sie kündigen immer sehr viel an, es passiert immer sehr wenig dabei. Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ihr wollt das Abo-Modell ausprobieren. Wenn man das so ein bisschen verfolgt, etwas, was ja auch ein bisschen Bauchschmerzen begleitet. Du hast dir das Ziel für 2021 gesetzt, 2021 Abonnenten zu gewinnen. Gibt es denn zusätzliche Inhalte, wenn ich dann Abonnent werde? Oder gibt es irgendwelche anderen Dinge, mit denen ihr mich dann ins Abo lockt?
Also grundsätzlich hast du das total richtig gerade gesagt. Wir wollen knapp 2000 Abonnenten gewinnen. Und da war für mich erstmal auf der rechnerischen Ebene ganz interessant. Wir brauchen gar nicht so viele Leute, die unseren Service nutzen, um wirtschaftlich zu sein. Das war erstmal total schön. Und ich glaube, für 2000 Leute einen Mehrwert zu schaffen, ist auch gar nicht so utopisch. Insofern hat mich das bestärkt, diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich werden wir am Anfang es noch nicht geschafft haben, neue Features hinzuzufügen, sondern wir werden bestehende Features wie...
Sorry, mich hat es gerade rausgekickt, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich war eingefroren. Wir müssen, die Frage war noch bei der Aufnahme dabei, aber die Antwort von dir kam bei mir zumindest nur sehr verhackstückt an. Also wir müssen bitte mit deiner Antwort nochmal anfangen.
Alles klar, gerne. Da habe ich gesagt, du hast das ganz richtig gerade schon benannt, dass wir auf der Suche sind nach Abonnentinnen. 2021 ist die Zielvorgabe. Und da war die mathematische Rechnung am Anfang, die dazu geführt hat, diese Zahl jetzt zu erheben. Wir brauchen gar nicht so viele Abonnentinnen, um wirtschaftlich zu sein. Und ich glaube, dass wir auch schon ein Produkt haben, das dazu führen kann, sozusagen ein Abo zu rechtfertigen. Und ehrlicherweise werden wir da auch keine 10 Euro für verlangen, sondern 2 oder 3 Euro, weil wir müssen uns natürlich auch im Verhältnis zu Netflix bewegen, wo man eben für 10, 12 Euro schon ein unheimlich großes Angebot erhält. Und ich habe das jetzt mal eher mit einer TV-Zeitung verglichen, die man sich dazu holt, und alles so im Rahmen muss es sich verhalten. Am Anfang werden wir noch keine neuen Funktionen hinzufügen, aber wir wollen redaktionell uns stärken. Sprich, wir wollen die Newsletter vielleicht hinter die Bezahlschranke nehmen und auch die personalisierten Tipps. Sprich, alles, was sozusagen unseren redaktionellen Aufwand betrifft, das wollen wir uns mehr und mehr bezahlen lassen. Aber alles, was Funktionen anbelangt, die es A, woanders im Internet gibt, oder B, die einen Vorgeschmack darauf liefern, was wir redaktionell können, die sollen weiterhin kostenlos bleiben. Also es wird auch immer ein Angebot von Shelf geben, das man ohne Bezahlung erhält, zum Beispiel den Kalender. Denn die Streaming-Neustarts, die denken wir uns ja nicht aus. Also die sind ja für alle gleich. Deswegen wird es den Kalender weiterhin kostenlos geben. Also wer den ausprobieren will, keine Scheu davor. Aber unsere persönlichen Tipps, die man quasi nach dem Login erhält, die für jeden Jahr anders sind, die wollen wir in das Abo packen, und auch unsere wöchentlichen Best-of-Newsletter. Das ist jetzt gerade der Gedanke, damit zu starten. Und wie gesagt, soll das auch kein teures Abo werden. Und im Zweifelsfall helfen wir unseren Nutzerinnen ja auch dabei, Geld zu sparen, indem wir indem wir sagen, welches Abo sich gerade lohnt.
Jetzt ist das Abo ein Erlösmodell. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, nämlich das große Thema Werbung. Und ihr habt da auch einen besonderen Weg gefunden, wieso dieses ganze Projekt besonders ist, eure Herangehensweise auch an das Thema Kuration. Ich bin als in Vorbereitung auf das Thema erinnert worden an ein Projekt, das ich glaube 2007 oder 2008 begleiten durfte, nämlich eine spezialisierte Zeitschrift DokuTV, also eine Fernsehzeitschrift, die sich ausschließlich mit Dokumentation, die es im deutschen Fernsehen ja dann doch sehr erträglich gab und gibt, zu sortieren. Ganz spezielle Zielgruppe, und das war für die Werbeindustrie super spannend. Also auch für große Markenartikler, die wollten da unbedingt rein. DokuTV, da verbirgt sich der Mensch, der Mann, die Frau mit einem großen Geldbeutel. Also Stichwort Werb.
Wir haben für Werbekunden eine ziemlich interessante Zielgruppe, nämlich die Generation Netflix, wie wir sie nennen, die eben hinter der Bezahlschranke in den Abos nicht mehr zu erreichen ist. Und das ist im Grunde ein Kundenzugang, den wir bereitstellen könnten. Aber ich sage das insofern, weil ich nicht glaube, dass Werbung auf Plattformen wie Shelf tatsächlich eine große Zukunft hat. Zumindest nicht Werbung, die einem Anzeigen und Marketing-Sprech so ins Gesicht drückt. Augenkrebs, wenn ich auf Webseiten rumsurfe und da jetzt neben dem Cookie-Banner, der ja schon fragwürdig ist, verschiebt sich im Grunde der eigentliche Inhalt, für den ich da bin, auf ein Minimum der Webseite. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal auf einen Banner geklickt habe. Insofern glaube ich nicht daran, an diese Art, das Internet zu monetarisieren, dass man im Grunde Anzeigen anhand von tausender Kontaktpreisen verkauft, sondern es muss einen Weg geben, Kampagnen, die ja auch die Leute sind ja interessiert daran, Neues zu erfahren, ne? So ist es ja nicht. Aber es soll eben nicht so sein, dass Marken, dass Marken einfach nur noch sozusagen senden, sondern sie müssen sich schon auf die Leute einlassen, mit denen sie gerade sprechen. Das ist so meine These. Und bei Shelft haben wir zumindest die Möglichkeit geschaffen, Kampagnen umzusetzen für die Generation Netflix, die wir ja erreichen und die übrigens hinter der Bezahlschranke von Netflix und Co. für Werbekunden nicht mehr ansprechbar ist. Also haben wir da schon eine interessante Zielgruppe an der Hand. Wir sagen aber, dass Kampagnen die Leute unterhalten und oder zumindest näher zum Streaming bringen müssen. Und würden da gerne auch dahin kommen, dass sich Marken Gedanken machen, auch wie kann denn ihr Wertekanon, für den sie stehen, die Leute auch inspirieren, sich mit Inhalten zu beschäftigen. Also ne, dass eine Outdoor-Marke mich auch dahin führt, mir die Welt zu zeigen, ja, mir entsprechende Inhalte vielleicht präsentiert, vielleicht auch als Kurator sozusagen selber in Erscheinung tritt und Playlisten kuratiert. Also Playlisten bezeichne ich jetzt einfach als Streaming-Tipps quasi. Und da sehe ich auf jeden Fall noch ein großes Potenzial in der Zukunft, auch für Shelft vielleicht.
Mit Sicherheit. Also ich glaube, das Thema kuratierte Playlisten, was wir bei Spotify sehen, dass das dort gerade zunimmt. Barilla hat da ein wunderbares Projekt gemacht. Die haben nämlich Playlisten hergestellt, die genauso lange dauern, wie ihre Pasta kochen muss, damit die Pasta richtig al dente ist. Das kann man natürlich tatsächlich auf Shelft übertragen und sagen, warum soll der Outdoor-Hersteller dann eben nicht auch eine Playliste haben mit den aufregenden Naturdokumentationen, die in den nächsten Wochen vielleicht zu sehen sind. Also das, wer halbwegs clever ist, also liebe Markenartikler, die ihr zuhören solltet, nehmt bitte Kontakt mit David Streit und Shelft auf. Da gibt es noch ganz viel Potenzial. Da kann man, glaube ich, eine Menge machen. Und man ist ja auch der Erste, der es dann macht. Man kriegt ja auch die Aufmerksamkeit dafür. Ich sprach vorhin noch so ein bisschen darüber, dass ich sagte, ihr seid auf ganz vielen Kanälen. Ich möchte hier auch nochmal den Instagram-Kanal ans Herz legen, wo dann auch gerade zum Jahresende sowas Spannendes war, wie die Awards, die ihr vergeben habt. Also abstimmen lassen, welche sind denn die tollsten Serien gewesen, welches waren die tollsten Dokumentationen. Das war auch sehr spannend zu verfolgen, weil das alles so schrittchenweise veröffentlicht worden ist. Ihr habt aber auch einen Podcast, den Cliffhanger-Podcast. Wie wichtig ist denn der im Shelft-Universum für euch?
Der Podcast, der ist sozusagen aus den eigenen Reihen entstanden. Ja, also die Idee hatte ich dazu nicht selber, sondern der Tobi aus dem Team, der sich mit dem Medium beschäftigen wollte. Und wir haben dann ein Format gefunden, wo auch ganz viele Stimmen sozusagen dran mitwirken konnten. Wir haben dann Interviews geführt. Wir haben 2019 damit angefangen und wir haben dann versucht, ein Nachrichtenformat, also aktuelle News da drin mal zu bringen, die Streamingbranche einzuordnen und sind nach und nach dann aber bei einem Format gelandet, was eher eine Gesprächsrunde ist unter unseren Redakteurinnen, die sozusagen über Neustarts sprechen und dabei helfen, die einzuordnen. Insofern, das Format, das haben wir als eine große Experimentierfläche gesehen und wir hatten alle keine Audioerfahrung, aber haben uns dann sozusagen mit dem Schnitt vertraut gemacht, mit der Distribution. Und das ist ja alles gar kein Hexenwerk, kann man ja dazu sagen. Insofern, wer da Lust auf Content hat, der ist auf jeden Fall gut beraten, das sich einfach mal anzugucken und so zu finden, also auf Findungsprozess zu gehen. Und der Cliffhanger-Podcast, der ist jetzt soweit, dass er eben, finde ich, sich gefunden hat mit einem festen Team. Zu dritt wird da monatlich über die interessantesten Neustarts gesprochen. Und das kann auch sein, dass wir den Cliffhanger nochmal umbenennen, weil nämlich das Format innerhalb des Cliffhangers als Stream Talk sozusagen das einzige Format ist, was übrig geblieben ist. Und die Stream Talk Redaktion, die hat das natürlich auch so als ihr, ja, die fühlt sich halt mehr als Stream Talk, denn als Cliffhanger sozusagen. Und insofern kann es sein, dass wir da nochmal eine Umbenennung vornehmen, aber das stört ja unsere Hörerinnen.
Das Problem, ja, du hast schon gesagt, da ein Team, dort ein Team. Das Problem bei kuratierten Inhalten ist ja immer, dass viel Personal benötigt wird. Wie groß ist denn jetzt insgesamt euer Team? Das ja vor allen Dingen, glaube ich, alles aus Freiwilligen sozusagen besteht, also aus Leuten, die ihr Brot woanders verdienen und das mehr mit Herzblut und Leidenschaft betreiben.
Das stimmt. Die meisten Leute, die sich bei Shelft engagieren, die machen das aus Spaß einer Freude. Aber es gibt auch ein Kernteam, die sozusagen an dem Geschäftsmodell, was ich ja schon beschrieben habe, nämlich dem Redaktionsangebot mitarbeiten, die da auch schon von leben können. Und also es gibt quasi eine Handvoll Leute, für die das ihr Broterwerb ist, und ganz viele Leute, die das für nicht monetarisierte Formate, sage ich mal, einfach aus Spaß an der Freude machen.
Und wie viel sind das ungefähr? Wie groß ist dein Personalstamm?
Ja, also du hast den Award angesprochen. Da hat ja die ganze Shelft-Redaktion mitgestimmt. Das waren dann 20 Leute, die dann ihre Expertise da eingebracht haben. Und es sind, wenn ich jetzt so Design, Entwicklung, Redaktion betrachte, dann sind das 10 Leute, die der harte Kern sind und die da auch von leben können.
Jetzt mal, du hast ja gerade erzählt, ja, also was ihr alles plant und was ihr macht und wie ihr euch monetarisiert und dass ihr noch anderen Redaktionen zuarbeitet. Bleibt da eigentlich noch Zeit zum Gucken? Also wie viel streamst du denn so in der Woche? Also ist es, kommst du noch dazu oder ist das kurz vorm Schlafengehen noch schnell eine Folge oder bist du Binge-Watcher, der sagt, okay, jetzt ist das Wochenende, ich habe mein Essen und mein Trinken hier, ich setze mich jetzt vor den Fernseher und ziehe mir hier 3 Staffeln rein?
Das hat sich mit der Zeit geändert, würde ich mal ganz diplomatisch sagen. Also früher habe ich auf jeden Fall beim Designen, wo sozusagen nebenbei was laufen konnte, wo man jetzt vom Kopf her vielleicht nicht so sehr gefordert war, habe ich mir auch mal nebenbei was angemacht. Heute ist es so, dass ich eher auf der Couch gezielt auch nur Sachen gucke, die mich interessieren. Also weil ich diesen Nebenbei-Konsum einfach nicht mehr so möchte oder vielleicht auch einfach durch Podcast ersetzt habe. Also meistens ersetzt ja nur das eine das andere. Insofern wir gucken die Sachen ganz oft, weil wir sozusagen dafür beauftragt wurden, darüber zu schreiben oder weil wir, wenn wir durch die Mediatheken surfen, unsere Watchlist auffüllen. Also das ist ein natürlicher Prozess, würde ich sagen. Und dadurch, dass wir so viele Augen sind, können wir auch viel sehen und viel abdecken.
Watchlist ist nochmal ganz spannend. Du hast mal irgendwo geschrieben, dass tatsächlich, glaube ich, der größte Teil der Titel ist, über die Watchlist nicht hinausschaffen. Ja, und als ich das dann gelesen habe in der Vorbereitung für das Gespräch heute, fühlte ich mich auch sehr ertappt, weil ich habe endlose Watchlisten und teilweise sitze ich dann abends davor mit meiner Frau und ich gehe einfach nur die Watchliste durch und dann können wir uns trotzdem nicht einigen, was wir eigentlich gucken wollen und landen dann doch vielleicht wieder beim Klassiker oder Ähnlichem. Also dieses Adden zu einer Watchlist ist immer ganz einfach, aber dann tatsächlich auch das Gucken. Also das ist ja nochmal so ein Prozess, ja, Aufmerksamkeit gewinnen und sagen, du kommst auf die Watchlist. Das ist ja wie bei Amazon, ich tolles Produkt, ich hau's mir auf die Wunschliste rauf. Aber es tatsächlich sich dann auch angucken, das ist tatsächlich ein sehr geringer Prozentsatz, der es schafft. Und auch da ist Shelft eine große Hilfe dabei, eben zu sagen, aus der Flut auf deiner Watchlist gibt es einige Diamanten, die wir dir da empfehlen können.
Ja, und gerade wenn so ein anderer Aspekt dazu kommt, wie eine zeitliche Abhängigkeit, dass das Ding eben morgen verschwindet, dann ist es halt auch wieder ein wichtiger Impuls, der einen vielleicht interessiert. Ne? Aber du hast, das finde ich total schön, dass du das Beispiel anbringst, denn ich finde die Erkenntnis, wenn man die selber erstmal hat, je länger ein Inhalt auf der Watchlist liegen bleibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er überhaupt geguckt wird. Der hilft dann vielleicht auch dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen und sich dann eher vielleicht schneller mit Sachen zu beschäftigen, für die man jetzt gerade ein Interesse hat und das nicht aufzuschieben.
Ich denke da gerade auch an das Thema, was du gerade gesagt hast, es verschieben sich Dinge. Ich kann diese Watchlist, ist eigentlich mein Bücherregal, denn ich liebe Bücher, lese auch relativ viel, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Zeit das ergibt. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ungelesene Bücher ich eben auch zu meinen Füßen liegen habe und in meinen Regalen. Markus hat natürlich alles gelesen.
Gehört. Nee, niemand. Ich habe gestern einen Spruch gehört, Bücher kaufen und Bücher lesen sind unterschiedliche Hobbys.
Das sehr stimmt, schön. Das ist ja, sehr schön, ja. Das ist wirklich super. Tatsächlich ist das ein sehr schönes vergleichbares Phänomen, weil auch da, also die Watchlist der Bücher, die man lesen möchte, und man hat ja immer dieses im Hinterkopf. Also bei mir heißt es immer, ja, das lese ich, das gucke ich, wenn ich mal Zeit habe. Ja, und dann denkt man sich, ach Gott, ja, wann habe ich denn mal Zeit? Wenn mal irgendwie kein Semester ist, man hat irgendwie da nichts. Man hat ja immer was zu tun. Das heißt, man hat eigentlich nie die Zeit dafür. Die Stapel wachsen an, die Watchlist wird länger und länger. Irgendwann überkommt einen das schlechte Gewissen. Ja, ach, ich wollte ja eigentlich noch mehr lesen. Ich wollte das ja auch noch gucken. Aber letztendlich ist es dann selbst im Lockdown doch, dass man sagt, naja, man möchte ja auch Zeit mit der Familie verbringen oder Ähnliches machen und manchmal vielleicht auch nur eine Stunde lang irgendwie ein Handyspiel zocken, um irgendwie mal runterzukommen. Also das ist tatsächlich, wir haben nur eine begrenzte Menge an Zeit zur Verfügung und haben immer so diese Idealvariante von uns, die alles guckt und alles liebt. Und dann auf der anderen Seite eben die Realität, wo man sagt, nee, man hat doch mal den Leerlauf und kann das nicht alles machen. Das ist einfach ja, so.
Und dann kommt noch der Podcast und das Clubhouse und man könnte noch ein paar Sachen aufzählen. Ja. Also umso wichtiger und wie toll, dass das Thema Curation, Kuration von Profis und dann noch mit Leidenschaft uns eben genau das so präsentiert, und Tipps gibt.
Aber es müssen nicht immer Profis sein, ne? Sondern Kuration ist auch der Freundeskreis und die Familie und es sind Arbeitskollegen. Das sind im Grunde all diese Inhalte, die in meinem Kontext stattfinden und wo die jemand an mich heranträgt, zu dem ich einen Vertrauensvorschuss habe. Ne? Das ist im Grunde der Kern vom Kern, dass eine Empfehlung deshalb wertvoll ist, weil sie von jemandem kommt, der mir was bedeutet oder zu dem ich eine irgendwie geartete Beziehung habe. Und das ist dann auch schon der große Unterschied zum Algorithmus.
Was mich noch abschließend interessieren würde, weil dann habe ich meinen Zettel auch mit alles durchgestrichen, was ich fragen wollte. Gibt es denn so etwas wie eine Internationalisierungstendenz? Also ist Shaved etwas, was nur für euch in Deutschland funktioniert? Oder sagt man, wir könnten das eigentlich auch nach Frankreich oder nach Italien bringen, die ja auch sehr große, bunte Medienlandschaften haben oder vielleicht nach Tschechien? Also ist das so ein ferner Gedanke, dass man das sagt, oder sagt ihr, nee, das kann nur bei uns funktionieren, weil nur hier haben wir das Know-how und die Expertise dafür?
Also du hast total recht, die Inhalte, die internationalisieren sich, aber ich glaube, die Geschmäcker, die sind schon lokal gebunden. Also ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, dass eine deutsche Redaktion so ad hoc den polnischen Markt auch schon bedienen könnte oder den niederländischen, weil ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Aber ne, das ist ja gar nicht mal so weit weg eigentlich, Nachbarländer. Den amerikanischen Geschmack, den könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil wir so sehr geprägt sind von US-amerikanischen Inhalten. Aber ich glaube, der Teufel steckt im Detail. Da gibt's so viele Nuancen und so viel. Ich meine, nirgendwo anders ist quasi das öffentlich-rechtliche System so ausgeprägt wie in Deutschland. Also vielleicht sind wir da auch wiederum ein Einzelfall. Ich bin mir nicht sicher, ob woanders so viele lokale Inhalte entstehen. Aber Shelft ist kein englischsprachiges Angebot aus dem Grund, weil wir erstmal sozusagen den einen Markt richtig machen wollen. Insofern gibt es da noch keine spruchreifen Gedanken, dass man irgendwie weitergeht.
Also lokale Teams in anderen Ländern zu gründen, das ist ja, das heißt ja bei Startups dann immer die Skalierbarkeit. Also sagt, man kann das ja dann immer anpassen auf andere Märkte und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
Aber ich bin schon ein Fan davon, dass man Technik und Menschen sozusagen das Beste aus beiden Welten kombiniert. Ich glaube da sehr dran, wenn Menschen hinter einer Empfehlung stecken, dass das einen anderen Mehrwert hat und dass wir aber technische Hilfsmittel dafür nutzen, um wiederum die besten Empfehlungen auszusprechen, zu finden und bei den Filtern sozusagen zu helfen. Denn die Masse an Inhalten, die wird nicht weniger, sondern im Gegenteil, das verstärkt sich alles. Ihr habt gerade schon auch nochmal Podcasts im Clubhouse angesprochen. Im Grunde ist da überall, wird unsere Aufmerksamkeit verlangt und da müssen wir uns halt auch als Menschen vor schützen. Ne? Wir müssen dann auch gucken, wo wir bleiben und dass wir auch noch Zeit mit der Familie verbringen und so. Also man kann sich schon schnell verlieren in diesem ganzen Medienkosmos. Hm.
Umso wichtiger ist es, einen guten Guide zu haben, der einen da durchleitet. Was muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich bei euch Redakteur werden möchte? Was fragst du mich dann im Einstellungsgespräch? Wie viele Serien ich in der Woche gucke oder welche Dokumentationen ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe? Gibt es da irgendwelche Kriterien, die ich mir anschaffen müsste?
Da ist es immer ein guter, ich frage im Grunde Erfahrungswerte ab, also sowohl was diese Remote-Arbeit anbelangt, die sehr besonders ist auch schon immer war bei uns. Wir sind seit jeher ein Remote-Team. Da ist ganz viel sozusagen Selbstorganisation gefordert. Also das sind im Grunde solche Qualitäten, die da interessant sind. Und dann sage ich immer, wenn du einen Film- und Seriengeschmack hast, dann, der irgendwie besonders ist, dann bist du bei uns richtig, weil niemand ist so wie du. Ja? Also da kann ich quasi nicht sagen, was du gut findest, das ist nicht gut. Also so gehen wir da nicht ran. Sondern ich versuche dann eher darauf zu achten, dass wir nicht zu... Also wir haben ganz viele Leute im Team, die so super Film-Nerds sind und die auch jeden Schwarz-Weiß-Klassiker lieben und kennen und nur Hochkultur empfehlen könnten. Aber das ist sozusagen nicht das, was von dem Publikum gewünscht ist. Insofern versuche ich eher abzuklopfen, dass man viele Geschmäcker respektiert und da gute Arbeit machen will.
Ja. Diese gute Arbeit kann ich euch als Nutzer von Shelf nur bestätigen, weil ich fühle mich da sehr wohl in eurem Angebot und nutze das tatsächlich auch ganz stark und habe viele, viele Perlen schon entdeckt, die ich mir sonst, glaube ich, nicht angeguckt hätte, die an mir auch am vorbeigezogen wären. Also tatsächlich etwas, was sehr, sehr viel Sinn macht. Ben, wenn du keine weitere Frage hast oder hast du noch eine weitere Frage?
Ich bin begeisterter Neukunde. Ich werde die Perlen also demnächst auch finden. Ich bedanke mich sehr für das offene Gespräch, für die tollen Infos, ein wirklich, und das meine ich ganz aufrichtig, ein ganz, ganz tolles, interessantes und spannendes Projekt. Vielen Dank für das gute Gespräch.
Ganz herzlich bei dir, David, für die Zeit und für das tolle Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dann lesen wir uns im nächsten Newsletter.
Jawohl. Genau da. Vielen Dank, David.
Okay, super.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Ich muss das sehr konzentriert machen, sonst geht das wieder schief. Ben, wir haben ja momentan so ein Riesenhype. Ich kann mich da ganz entspannt zurücklehnen, weil mich betrifft das eigentlich alles gar nicht. Da ich ja kein Apple-User bin, aus guten Gründen. Und du bist das natürlich. Dementsprechend bist du in diesem Hype viel eher mit dabei. Ich glaube, jetzt, wenn ich das Zauberwort Apple gesagt habe, wissen die Zuhörenden auch schon, worüber wir eigentlich sprechen. Aber was ist denn eigentlich dieses Clubhouse und wozu braucht man das? Ist die kluge Frage und die dumme Antwort aus meiner Sicht lautet, braucht man nicht. Ist ein großer Hype, aber erklär du doch mal, was das eigentlich ist und was da passiert.
Ja, ich bin normalerweise kein Early Adopter, außer wenn ich das dienstlich für Kunden oder für Projekte brauche, bin ich auch immer eher so in der, naja, wir schauen wir mal, was da so kommt, was das so bringt. In dem Falle war ich dann doch ziemlich angefixt auch, was das Clubhouse kann und was das Clubhouse macht. Haben ja auch aus Marketing-Sicht vieles richtig gemacht an diesem einen Wochenende, wo das in Deutschland dann den Durchbruch gefunden hat. Wer auf LinkedIn ist, der weiß, auch bis heute kommt man an dem Thema nicht vorbei. Es ebbt gerade wieder so ein bisschen ab, hat man das Gefühl, und das sagen auch die Heavy-User. Das ist so ein bisschen, ist das Feuer raus, aber es köchelt. Und wenn man einmal auf den Macher guckt, der nämlich dieses Clubhouse erfunden hat und macht, dann ist das ein mehr als erfolgreicher Geschäftsmann, der schon ganz andere Sachen aus der Taufe gehoben hat. Schaut euch den mal an. Und das Thema Clubhouse ist letztlich, und das macht es so faszinierend, und deshalb kommst du auch zu dem Schluss, das braucht man nicht, das war auch schon immer da. Das ist nichts anderes als eine Telefonkonferenz. Sehr charmant gemacht. Man lädt sich ein paar Leute ein oder besser gesagt, man macht einen Raum auf, man macht ein Thema auf und lädt sich dann in diesen Raum Leute ein oder Leute werden auf mich aufmerksam, weil sie mir folgen. Und ich habe viele Sessions mitgemacht, also war in dieser ersten Woche auch mit dabei mit 5 und 6 Stunden. Nicht geduscht, nicht gegessen, war auf der Bühne und im Publikum. Und möchte als Fazit geben, dass ich das nach wie vor sehr, sehr spannend finde, dass ich auch tolle Gespräche dort hatte, aber es muss formatierter sein. Also so 5 Stunden Gespräche oder 6 Stunden Räume, die so vor sich hin erzählen und vor sich hin blubbern, das geht vielleicht jetzt im Lockdown. Und dazu will ich gleich noch was sagen, denn das Momentum hätte natürlich für den Launch nicht besser sein können. Und so bin ich auch im Rahmen ja unserer Beratungen, die wir teilweise gemeinsam machen, auch für den stationären Handel, gibt es auch wirklich super spannende Räume mit den CEOs von großen Handelsketten, Apollo, Optik, Netto, DM, die zum Beispiel einen regelmäßigen Raum haben und über die Zukunft des stationären Handels philosophieren und sprechen und planen, die übrigens gestern Abend auch wieder getagt haben und eher positiv auch in die Zukunft gucken. Das sind jetzt auch alles Unternehmen, die sehr dynamisch sind und modern sind, die sich das auch zutrauen, diesen Transformationsprozess. Und das ist ja auch immer ein Thema zwischen uns beiden, stationärer Handel. Da schütteln wir regelmäßig den Kopf, wenn wir nämlich auf die gucken, die nicht so dynamisch und so modern sind. Also, ich finde, es gehört in die Marketingwelt oder für marketingaffine Menschen dazu, wenn ich den Zugang habe, da reinzugucken. Im Moment ja nur Apple, einer der Mechanismen, ja, Prinzip der Knappheit, nur auf Einladung. Man ist verantwortlich für denjenigen, den ich einlade. Also wenn du da Müll machst oder Blödsinn erzählst oder dich nicht konform verhältst, dann bekomme ich auch eine auf den Deckel. Aber ich finde, und das wäre mein Appell, eigene Meinung bilden, reinhören, auch mal mutig sein, in Räume gehen, wo man vielleicht thematisch erstmal nicht so viel mit anfangen kann. Zum Netzwerken finde ich es allemal sehr, sehr spannend und so niedrigschwellig, weil was müsste man sonst eben aufwenden, um in so eine Expertenrunde zu kommen, um direkt, also sich melden zu können, auf die Bühne geholt zu werden digital und dann mit dem CEO von Apollo Optik, der war gestern noch dabei, Netto war dabei, DM war dabei und da in Austausch zu treten. Ja, und ich habe bisher fast nur wirklich auch tolle Runden erlebt und wenn es mich langweilt, dann gehe ich eben raus aus dem Raum. Das Problem, und dann kannst du ja gleich nochmal als noch ein bisschen außenstehend nochmal was fragen oder sagen, ist, dass du kommst dazu, dann läuft das schon eine Stunde und du weißt ja eben nicht so richtig, was ist denn jetzt schon gelaufen? Und das ist häufig ermüdend, dass dann jemand auf die Bühne kommt und die Frage stellt, die schon aber in den ersten 10 Minuten durchgekaut war. Und das macht es zäh und das meine ich mit Formatierung, mit einer besseren Beschreibung der Veranstaltung, klare Endzeit irgendwie, ohne dass es dann auch mal in die Verlängerung gehen kann, so wie eben auf einem Event. Ein Event hat in der Regel auch eine Endzeit und dann ist es cool und dann ist ein tolles Gespräch da und dann sitzt man noch eine halbe Stunde.
Ja, wie im Unterricht, ne? Der zu spät kommt, stellt dann die Fragen, die man im Teil, wo er nicht da war, besprochen
und
hat.
Und alle,
genau, das ist, also es ist natürlich so, mal ganz abgesehen davon, das ist eigentlich normalerweise nicht mein Thema, aber gerade heute oder gestern war es in den Medien, Clubhouse verletzt extrem viele Datenschutzrechte und leitet die Daten auch ungefiltert weiter und zeichnet auch auf. Also da gibt es ganz, ganz viele Bedenken. Ich werde immer hellhörig, ja, wenn ich wir sind ja nur Marketingleute hier, wenn ich schon merke, wie damit umgegangen wird. Also dieses Ganze, wir limitieren das erstmal künstlich, indem wir sagen, es ist nur für Apple-User. Es sei ihnen ja gegönnt, sie haben ja sonst nichts. Apple-User sind ja sehr bestraft, weil sie ja mehr eingeschränkt sind und auch keine Neuigkeiten kriegen und so und alle sie so ein bisschen müde belächeln, dass sie immer noch Apple-User sind. Also haben sie mal so ein kleines Goodie gekriegt. Aber schon diese Einladungsgeschichte, das ist so einer der ältesten Marketing-Tricks, die es eigentlich gibt. Also künstliche Verknappung und dann sagen nur auf Einladung. Und das war ja, als es losging, hat man da diese verzweifelten Hilferufe in den sozialen Netzwerken gesehen. Wer hat denn
es wurde eine verkauft. Einladung? Auf E-Mail wurden die verkauft. Ja. Unglaublich.
Ja, also wo ich dann auch sage, und das ist clever gemacht, weil du hast gerade von dem Gründer gesprochen, der hat damit auch den Wert, weil so viel Buzz entstanden ist und alle drüber gesprochen haben, von diesem Unternehmen in die Höhe schrauben können, auf diese Art und Weise, weil er sagte, seht her, die ganze Welt spricht über Clubhouse. Und das heißt, da werde ich schon vorsichtig und sage mir, das riecht doch sehr nach Marketingmasche. Und du sagtest es gerade, es ist das Momentum. Also was ist denn, wenn eines Tages mal Corona vorbei ist oder der Lockdown vorbei ist? Dann muss nämlich der Apollo-CEO und der Rossmann-Mensch, dann müssen die arbeiten. Dann haben die auch gar nicht die Zeit, 4 Stunden lang irgendwo rumzusitzen und so einen kleinen Kamin-Chat zu machen. Dann wird das Ganze nämlich auch etwas hinfälliger werden. Ich glaube, dass die Attraktion des Neuen am Anfang sehr stark war. Es ebbt ja auch gerade ein bisschen ab. Mhm, und ja. Ich habe gerade heute gelesen, dass natürlich, wie sollte es anders sein, Facebook und auch Twitter gerade dieses Clubhouse-Modell übernehmen und eigene Varianten davon in kurzer Zeit anbieten werden. Und ich glaube, wenn das passiert, wenn dann mehrere gleichzeitig sind, dann ist es wieder saumäßig schwer, sich überhaupt zu entscheiden, wo man hin möchte. Da kommen wir wieder auf das Thema kuratiert. Wer empfiehlt mir dann eigentlich welches Gespräch auf welchem dieser vielen Kanäle, die wir haben? Und unsere Zeit, wie wir gerade mit dem Marketier besprochen haben, ist ja ohnehin begrenzt. Das heißt, dann könnte es sein, dass dieser Hype auch wieder sehr schnell vorbei ist, der dort geschürt wurde.
Ja, und das wollte ich gerade auch sagen. Also zu keinem anderen Thema im Moment passte Kuration so gut wie hier, weil es natürlich ein absoluter Zeitverbrenner ist, ja. Mhm. Und also das ist ja auch noch die Beta-Version, man ist in der Entwicklung, aber so wie man sich eben auch einfach nicht ungesehen ein Messeticket kaufen würde oder für eine Podiumsdiskussion, da habe ich vorher vermutlich ein sehr genaues Bild davon, was erwartet mich da, was kann ich da erwarten, wer ist auf dem Podium. Das kann ich bei Clubhouse auch, aber eben noch nicht so richtig sauber kuratiert. Und da muss es, wenn das eine Zukunft haben muss, neben diesen desaströsen Datenschutzthemen, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung draus machen, was da läuft, unglaublich eigentlich. Aber das ist genau das. Es ist ein Zeitverbrenner und deshalb braucht das Ding wirklich Kuration und wird, wie du gesagt hast, in kürzester Zeit auch jetzt Nachahmer haben, die dann auch sehr mitgliedsstark sind. Und dann, was denn nun noch? Also wir müssen Netflixen, wir müssen Podcast hören, wir müssen Clubhausen, wir müssen Bücher lesen. Ach, kochen muss ich ja auch noch was.
Knapp. Du musst aber nicht mehr einkaufen gehen, du kannst dir eine Box schicken lassen, die für dich kuratiert worden ist. Nein, also es ist, ich glaube, dass das Format gar nicht so uninteressant ist. Es ist wieder so typisch so eine Beta-Kultur. Ne? Wir schicken das einfach mal raus.
Genau.
Und finden dann die Fehler, wenn die Leute uns das darauf aufmerksam machen und können es dann noch verbessern. Ich hatte neulich die Frage, ob denn Clubhouse den klassischen Podcast ersetzen wird. Was meinst du dazu?
Glaube ich nicht. Ist für mich ein ganz anderes Setting, ganz andere Formatierung. Hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Es gibt ja die Idee, und das wird vermutlich auch kommen, dass man das dann doch mit der Genehmigung der Leute aufzeichnen kann. Aber das lebt ja auch von diesem Publikumimpuls. Ja, deshalb ist das aus meiner Sicht was anderes und hat auch eine ganz andere Kommunikationszielsetzung als ein Podcast.
Und der Podcast ist on demand. Ja, also ich kann mir tatsächlich selber aussuchen, wann ich ihn hören möchte, wann ich ihn downloaden möchte und in welcher Situation ich ihn hören möchte. Ich muss nicht live dabei sein. Eigentlich ist ja dann Clubhouse so ein bisschen was wie lineares Fernsehen.
Ja,
also du musst zum richtigen Zeitpunkt einschalten, damit du die Sendung sehen kannst. Ich dachte ja, wir hätten das überwunden, diese Linearität mit den ganzen Streaming-Angeboten, dass jetzt alles on demand ist und ich das gar nicht mehr brauche. Aber doch, manchmal kommen diese alten analogen Geschichten, du sagtest, Telefonkonferenz in einem digitalen Gewand wieder zu uns zurück anscheinend. Ja, ganz
interessant, ganz spannend.
Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob top oder flop, Marketing rät ab oder zu.
So, der heiße Scheiß, weil das böse Wort sagt man ja nicht, ja, ist heute ein Buch, das von Benjamin vorgeschlagen wird. Eigentlich ist das auch schon wieder kuratiert, weil er hat das ja gelesen, hat sich Gedanken gemacht über unsere Zielgruppe, unsere Zuhörenden und gesagt, wow, das könnte gut passen. Also wir würden jetzt hier nicht anfangen, Bücher vorzustellen, wo ich sage, interessiert ja keinen. Und das Buch, was er ausgesucht hat, ich persönlich kenne es noch nicht. Ich werde aber bestimmt meine Nase da reinstecken nach seiner Vorstellung. Hat vielleicht auf dem ersten Blick gar nichts mit Marketing zu tun. Ich glaube, auf dem zweiten doch ganz viel. Und es heißt Die Macht der Kränkung. Benjamin, worum geht es denn da?
Ja, ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe zum Weihnachtsfeste von einer lieben Freundin. Und das ist gar nicht so dick. Ich schaue gerade mal, wie viele Seiten hat es? 250 Seiten. Also das liest sich auch gut und schnell weg. Und Die Macht der Kränkung, geschrieben von einem Kriminalpsychologen und Forensiker. Und ich war auf den ersten Seiten gleich hin und weg und bin dann auch dran geblieben, auch ja mit unserem, also Marketing ist immer auch Psychologie, deshalb sind wir da und haben wir da eben auch eine Affinität, wie Menschen funktionieren und wie Menschen handeln. Das ist ja für uns im Marketing ganz zentral und wichtig. Und dieses Buch hat mich nach dem Genuss des Buches zum Schluss kommen lassen, ich wurde schon mal gekränkt und ich habe aber auch schon mal gekränkt. Und diese zweite Feststellung, die trifft einen in der Regel härter, weil bei dem ersten ist man das Opfer. Du hast mich gekränkt, ich armes Haschal. Und wenn du das Buch durchgelesen hast, dann weißt du eben auch die Definition von Kränkung. Und es ist wirklich, ich fand es bis zur letzten Seite spannend und ich möchte es mit ganz viel Leidenschaft empfehlen, weil genau nämlich diese Trennung auch zwischen einer Beleidigung und einer Kränkung uns vermutlich so einfach gar nicht von den Lippen geht per Definition und auch um das zu sortieren, das kann das Buch ganz wunderbar. Und das Buch sagt und macht das auch an praktischen Beispielen auf, dass eigentlich nahezu jeder Krieg, jedes grausame Verbrechen, egal ob ein Diebstahl, eine Beziehungstat, fußt und hat als Initiale eine Kränkung. Also die Wurzel des Destruktiven quasi ist die Kränkung. Und das beschreibt er aber auch nicht überwissenschaftlich. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich merke auch für mich, wenn man dann so in sein Leben zurückblickt, auch genau weißt du, das war keine Kränkung. Das habe ich als Kränkung empfunden. Aber das, was ich da getan habe, das muss kränkend gewesen sein. Hilfe. Also nach dem Motto, oder müsst ihr mich jetzt eigentlich nochmal entschuldigen? Hat der andere vielleicht gar nicht so empfunden? Ja, aber in dieser Gemengelage ist das sowohl emotional für mich aufwühlend gewesen und habe auch richtig was gelernt. Ein tolles, tolles Buch, Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller.
Ich glaube, dass der aus Marketing-Sicht deswegen ganz spannend ist, weil wenn wir uns mal die Werbung angucken, gibt es ja durchaus viele Spots, die damit zumindest spielen oder die vielleicht auch eine Zielgruppe ausmachen, die unter Kränkungen leiden. Ja, das ist, wenn ich jetzt mal so an Beauty-Produkte alleine denke, wo man einfach sagt, okay, wir machen dich jetzt schöner, weil du bist gekränkt worden, du hättest immer stumpfes Haar oder es gab aber früher auch so Werbung, da kommen die Leute rein und ach, da hier diese berühmte Werbung mit wo die halben Tassen alle zurücknimmt in die Küche, ja, weil der Kaffee nicht geschmeckt hat. Und dann kommt die Mutter auch noch rein und sagt, siehst du, deine Leute sind nicht zufrieden, das ist schon deine Gäste, ja, die haben ja die Tassen nicht ausgetrunken. Und dann ist die ja auch durchaus gekränkt von diesem Verhalten. Und dann macht ja die Mutti den Küchenschrank auf und dann ist er ja voll bis oben hin mit irgendeiner Kaffeemarke und sagt, hättest du gleich den guten Jakobs genommen. Und beim nächsten Mal trinken die auch alle aus. Also das ist jetzt wahrscheinlich noch keine tiefe Kränkung, aber es wird damit immer wieder gespielt, ja, das Werbung uns versucht zu imaginieren, dass wir noch nicht gut genug sind. Wir sind noch nicht als Eltern gut genug. Wir sind noch nicht als Freund gut genug. Wir sind noch nicht als Partner gut genug. Und dass wir dieses Gefühl vielleicht sogar schon mal erfahren haben, dass uns da jemand gekränkt hat und sagte, was machst du denn da für ein Blödsinn oder was soll das eigentlich? Und dass dann wie von Zauberhand das perfekte Produkt kommt, das mich zum guten Freund werden lässt oder zum guten Vater werden lässt. Ja, wenn ich Ferrero-Küsschen zu Hause habe, dann kommen alle meine Freunde vorbei und freuen sich. Ja, dass man also sagt, wir bieten dir das besänftigende Pflaster für deine Kränkung an. Mhm. Und du entspricht dann auch wieder den Erwartungen. Also Kränkungen passieren ja auch eben dann, wenn man, glaube ich, Erwartungen, die andere an einen haben, nicht erfüllen. Was dann natürlich im nächsten Step auch zu diesem großen Thema des Body-Shamings führt und die Frage stellt, welche Bilder werden denn in der Werbung eigentlich oder Körperbilder werden da eigentlich vermittelt und wie realistisch ist das eigentlich, was dort passiert? Oder sind diese Bilder nicht sogar dazu da, um vielleicht gewisse Kränkungen sogar noch zu verstärken? Ja, weil wenn ich gekränkt worden bin aufgrund meines Aussehens und ich dann eben noch in der Werbung diese Körperbilder vorgezeigt bekomme, fühle ich mich natürlich noch schlechter, weil ich auch diesen Bildern nicht entspreche. Also da sehen wir ja gerade, dass in diesen Bereichen sehr viel auch gerade von den jungen Leuten diskutiert wird. Die jungen Leuten, das ist schon wie mein Großvater, die jungen Leute.
Opa, also, erzählt aus dem Krieg.
Ja, diskutiert wird. Und ich glaube, dass da eine ganz gute Verbindung zu dem Thema Kränkung und wie Werbung das benutzt oder ausnutzt, tatsächlich zu schlagen ist.
Ja, und ich finde toll an diesem Buch, dass man wirklich, also dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ja, das mit der Kaffeetasse, das macht dir dann eben nicht nur in diesem klassischen Rollenbild, den Leuten hat dein Kaffee nicht geschmeckt, Hannelore, und das macht dir ja 100 Mal wahrscheinlich im Monat. Der Rasen war nicht kurz genug, mein Hemd war nicht richtig gebügelt, also jetzt in dieser, bleiben wir mal in diesem Ehe-Setting, dann versteht man, und das beschreibt auch das Buch, dass daraus, aus dieser Kränkung, die sich anhäuft, die sich anstaut, dann auch Verbrechen geschehen. Also, dass die ihn irgendwann mit der Kettensäge empfängt und dann entsprechend das Massaker ausgelöst wird. Ja, also, das beschreibt das Buch auch. Und ja, und
ich finde mich an Loriot denken und das
ja.
Ja, aber da ist ja, glaube ich, mit diesem genau. Sketch ist ja auch der letzte Satz, dass er dann sagt, irgendwann bringe ich sie um.
Ja, genau.
Und da ist das schon angelegt, die Kränkung mit dem Frühstücksbrei, der zu späteren Gattinnenmord führen wird.
Ja, also 250 Seiten, das darf man sich vornehmen und da das also bin ich gespannt. Wir bekommen ja hier und da auch Rückmeldungen von euch, dass der Buchtipp richtig gut war oder vielleicht auch nicht gepasst hat. Auch das soll passieren. Wir waren für euch in der Kuration unterwegs. Schön. Gutes Gefühl.
Ein roter Faden diesmal. Wunderbar.
Ja.
Das war's jetzt, die 9. Folge der Marketing-Show, diesmal mit dem Schwerpunkt Kuration. Und die letzten Male haben wir es ein bisschen vergessen. Wir sollten noch mal erwähnen, wenn es Fragen zu dem Thema gibt, Anregungen, Ergänzungen oder auch Wünsche für die kommenden Sendungen, dann schreibt uns doch ganz einfach eine E-Mail an marketing@googlemail.com. Ja, also Marketing wie die Marketing-Show, M-A-K-K. Ihr wisst es natürlich. Und dann @googlemail.com oder, wie der gute Herr Lehmann dann auch immer sagt,
gmail.com, Entschuldigung.
Er war etwas abwesend. Also marketing@gmail.com, marketing@googlemail.com. Tatsächlich, wir freuen uns auch. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob euch das Buch gefallen hat, das Benjamin vorgestellt hat. Also auch wir freuen uns über jedes Feedback zu den Sendungen, was wir bekommen können. Ja, es war eigentlich wie immer schön und rund und super.
Ja. Fand ich sehr gut. Ja, ne? Roter Faden. Also wir haben das mit der Kuration aber sowas von durchgezogen.
Ja.
Aber auch ein Kaleidoskop quasi aufgemacht, thematisch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Freue mich auch auf Feedback. Natürlich freue mich auf die Folge 10 der Marketing-Show, die wir schon fleißig planen und vorbesprechen. Und muss mich bedanken bei Markus für diese schöne Stunde, mehr als eine Stunde, 90 Minuten.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir natürlich zurück und auch bei David Streit nochmal, unserem wunderbaren Marketier, für das sehr, sehr tolle Interview, das er uns gegeben hat. Und wir haben noch was ganz anderes vergessen, ist mir aufgefallen, in den letzten Shows. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier immer über Zoom zusammenhängen und gar nicht mehr zusammen im Studio stehen. Aber der Showteil fehlt ja. Der Showteil liegt ja darin, dass wir tanzen am Ende.
Ich dachte, brennende Reifen oder so. Man muss ja auch sich steigern.
Also wir können beim nächsten Mal auch gerne den brennenden Reifen machen. Ihr könnt es ja nicht sehen. Ja, wir sehen uns jetzt hier bei Zoom. Aber zur Verabschiedung werden wir für euch jetzt auch wieder tanzen, damit das Show-Element nicht zu kurz kommt. Hast du ein bevorzugtes Lied, was wir summen wollen, Ben, jetzt zum Tanz? Wir können ja mal die Beine hochschmeißen und den French Cancan nehmen zum Beispiel.
Ja, bitte. Da freue ich mich drauf. Ja.
Also, wir tanzen jetzt hier ein bisschen. Wir verabschieden uns schon mal. wünschen euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Über das haben wir heute auch gesprochen. Aufmerksamkeitsökonomie, dass ihr uns zugehört habt beim Bügeln, beim Radfahren oder sonst wo. Und ja, wir tanzen jetzt für euch. 1, 2, 3. Da, 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 hoch die Beine, hoch die Beine, Herr Lehmann.
Das geht höher.
Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de